Von jetzt auf gleich. Der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
Die Sonderfolgen werden bei uns zum neuen Normal. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts von jetzt auf gleich. Unseres VIKA-Podcasts zur gesellschaftlichen und politischen Seite der Transformation. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse und dass alle zuhören. Und ich habe die Freude, eine besondere Sonderfolge anzukündigen, denn wir haben einen Live-Podcast gemacht zu 75 Jahre Grundgesetz und der Untertitel war der etwas andere Festakt. Und genau so war es angelegt. Wir wollen zwar 75 Jahre Grundgesetz feiern, aber wir wollen es weniger weihevoll machen und ein bisschen auf die Details gucken, vielleicht auch etwas abseitigere Themen, die damit verbunden sind und damit ein bisschen anderen Akzent in diesem Jubiläumsjahr setzen, aber damit durchaus auch den Rahmen von Transformation auch abstecken, denn verfassungsrechtliche Maßgaben sind nicht ganz unerheblich für Transformationsherausforderungen. Und das versuchen wir mit diesem Podcast etwas ausführlicher als sonst zu erläutern. Wir es in dem Falle sind zwei Gäste. Einmal Simin Suraya, deren Stimme gleich zu hören sein wird, die als Ensemblemitglied des Theaters Oberhausen textlich und literarisch durchs Grundgesetz führt. Und der zweite Gast ist Alexander Thiele, Professor für Staatsrecht aus Berlin, unter anderem mit einem ganz tollen Buch, das bei Reklam erschienen ist, zum Grundgesetz kurz und verständlich erklärt unterwegs, der nicht nur eine wunderbare Einführung ins Grundgesetz damit geschrieben hat, sondern auch einen Kommentar und vor allen Dingen viel Hintergründiges beizutragen hat. Und genau darum geht es in unserem heutigen Gespräch und auch in unserer heutigen Folge. Wie schon gesagt, das ist eine etwas ausführlichere Folge, weil es eine Live-Veranstaltung war und ehrlich gesagt auch, weil das Publikum, was gleich zu hören sein wird, tatsächlich ganz gebannt auch zugehört hat und wirklich interessiert war und signalisiert hat, dass es nicht nach einer Stunde vorbei sein sollte. Insofern haben wir ein bisschen länger gemacht. Ich hoffe, es macht auch beim zweiten Anhören Spaß und es macht auch Spaß, wenn man nicht live dabei gewesen ist, sondern sozusagen nur den Mitschnitt hört. Insofern viel Vergnügen mit unserer Sonderfolge 75 Jahre Grundgesetz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, Sie sehen den Veranstaltungstitel an der Wand, 75 Jahre Grundgesetz, der etwas andere Festakt, also es wird feierlich. Ich sehe, Sie sind alle in Sonntagsornat gekleidet, wie sich das gehört für so einen Festakt. Da kommt man im Smoking, mit gestärktem Hemd, Krawatte, im Kleid, mit feinen Schuhen. So war das früher an Wahlsonntagen, glaube ich. Also da staffierte man sich aus. Das ist schon lange nicht mehr so. Und weil sich die Zeiten ändern und weil wir das mit dem Festakt auch nicht weiter überbetonen wollten, wird das ein bisschen anderer Festakt. So ist es angekündigt. Wir wollen zwar das Grundgesetz feiern und auch was zu 75 Jahre Geschichte des Grundgesetzes sagen, aber wir wollen vielleicht das Augenmerk auf die eine oder andere Leerstelle in der Wahrnehmung lenken, auf ein bisschen versteckte Details. Vielleicht auch auf ein paar abseitige Sachen und auf jeden Fall dazu anregen, auch anders vielleicht über das Grundgesetz nachzudenken, denn die Feierstunden mit weihevollen Worten und Bundespräsident, das hat es ja dieses Jahr alles schon gegeben, auch im Mai schon. Insofern soll das hier keine politische Selbstbeweihräucherung werden, sondern wir wollen einen kleinen Beitrag zu politischer Bildung leisten und trotzdem soll es ein bisschen unterhaltsam werden. Und dass wir das mit dem Unterhaltsamen einlösen, liegt überhaupt nicht an mir, sondern an den beiden, die Sie hier vorne mit mir sehen. Simin Suraya, die hier fürs Theater in einem Ensemblemitglied ist. Wird theatralisch durchs Programm führen, hätte ich fast gesagt gleich. Auf jeden Fall den wichtigsten Teil des Abends beisteuern, weil sie sozusagen die Trägerin des Grundgesetzes im wahrsten Sinne des Wortes ist. Insofern super, dass du dabei bist und dass du mit. Vielen Dank an dich. Der zweite mit mir auf der Bühne ist Alexander Thiele, Professor für Staatsrecht. Ich kürze mal ab. Seit 2021. Aber, und jetzt kommt sozusagen der Werbeblock, auch für die schon ein bisschen länger aus der Schulzeit raus sind. Aber man sieht es vielleicht, oder so halb, Reklam ist das Stichwort. Ein wunderbares Reklamheft von Alex Thiele, das Grundgesetz verständlich erklärt. Das Coole ist, man bekommt eigentlich zwei Bücher zum Preis von einem, nämlich das ganze Grundgesetz plus Kommentar und wirklich coole Einordnung. Und das mit dem verständlich erklärt ist nicht einfach so dahingesagt, es ist wirklich verständlich erklärt. Und gleich gibt es ein paar Beispiele, warum das mit dem verständlich erklärt für dich wahrscheinlich echt ein Brett war. Also insofern, ich mache wirklich gerne Werbung dafür, findet sich an jeder gut sortierten Bahnhofsbuchhandlung da, wo es hingehört, nämlich immer vorne an der Kasse, da wo Reklam liegt. Also insofern wirklich, es lohnt sich total. Und vor allen Dingen, es gibt auch noch ein super Vorwort von Jagoda Marinic, vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. die sozusagen, wie soll man sagen, so eine Art Lobhudelei aufs Grundgesetz noch davor geschrieben hat, oder?
Genau, Lobhudelei aufs Grundgesetz und dabei auch natürlich auf ihren Migrationshintergrund abstellt und zeigt, was eben das Grundgesetz gerade für Menschen auch bedeuten kann, die nicht immer das Glück hatten, unter dem Grundgesetz leben zu dürfen.
Yes. Das wollen wir heute auch machen und ich glaube auch, es gibt im Raum vielleicht den einen oder anderen, der auch in der Tat nicht bei 75 Jahren Grundgesetz sofort mitgehen kann. Ich gucke mal in die erste Reihe. Aus Thüringen stammende Menschen zum Beispiel, also nicht, du bist nicht 75 oder älter, sondern es geht um die Gültigkeit des Grundgesetzes. Also 75 Jahre gilt ja nur für Oberhausener und für andere Westdeutsche, aber nicht für die anderen. Aber das ist vielleicht schon so ein bisschen die Vorschau. Okay, so ist das Line-Up, sehen Sie hier. Und jetzt haben wir uns das Ganze, weil wir im Theater sind, als Stück in 5 Akten überlegt. Das Gute ist, damit man weiß, in welchem Akt man ist, ist es durchnummeriert. Im Zweifelsfall auch gut, weil man sieht, boah, endlich 4, ne, es geht zu Ende. Trotzdem wird es hoffentlich ein bisschen unterhaltsamer. Wir füllen hoffentlich diese 5 Akte einigermaßen und gut mit Leben. Akt Nummer 1 ist überschrieben mit »Der Rest ist Geschichte«. Von alten und neuen Vätern und Müttern des Grundgesetzes. Und was es damit auf sich hat, erklärt sich vielleicht ein bisschen durch Simins Vortrag.
Artikel 23. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk.
Vielleicht ist es aufgefallen, nicht alles davon ist aktueller Text. Der erste Teil nicht. Was haben wir gehört, Alex? Vielleicht sagst du weiter was dazu.
Ja, wir haben zwei Dinge gehört. Den Artikel 23 in seiner ursprünglichen Fassung. Das heißt, die Fassung, die der Artikel 23 hatte, als das Grundgesetz, jetzt wird es ganz genau, mit Ablauf des 23. Mai 1949 in Kraft getreten ist. Ist auch eine interessante Frage, wann das eigentlich ist. Auch das könnten wir hier lange besprechen, also mit Ablauf des Tages. Und zu dem Zeitpunkt galt es eben nur für die ehemaligen westlichen Besatzungszonen, das heißt die alte Bundesrepublik. Und der Artikel 23 enthielt einen Weg, wie der territoriale Geltungsbereich auf die damalige Ostzone, spätere DDR, erweitert werden konnte, nämlich durch Beitritt. Und das regelte der Artikel 23, den es, nachdem dieser Beitritt dann ja vollzogen worden ist, wirksam am 3. Oktober 1990 ist er ja geworden.
Mit Ablauf des 3. Oktober 1990?
Da tatsächlich am 3., das heißt okay. Morgens um 0 Uhr tatsächlich. Okay. Seitdem gibt es den Artikel 23 nicht mehr, er ist im Zusammenhang gestrichen worden und heute findet sich dort auch interessant, auch eine territoriale Frage, wenn man so will, nämlich da ist heute in Artikel 23 geregelt die Integration in die Europäische Union. Das ist der neue Europa-Artikel.
Was aber nochmal interessant ist, weil in der Präambel, das haben wahrscheinlich alle auch wunderbar noch in Erinnerung gerade, den genauen Text, da taucht Europa ja auch schon auf, richtig?
Ja, vom Willen beseelt, in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. So steht es in der Präambel. Das ist das, was sich das deutsche Volk 1949 und dann auch nach der Wiedervereinigung in die Präambel geschrieben hat. Dieses Europa steht von Anfang an dort drin und dort ergibt sich dementsprechend sowohl aus einer juristischen Perspektive die prinzipielle Integrationsgeneigtheit des Grundgesetzes, ja, also die Offenheit, das nicht abgeschottet sein, das sich nicht verschließen wollen, das sich nicht einmauern wollen, ist ja vielleicht für eine aktuelle Debatte auch ganz interessant, sondern sich das vereinigen wollen mit dem restlichen Europa, um dann dem Frieden der Welt zu dienen. Vielleicht ein bisschen viel Pathos, aber die Friedensstaatlichkeit steckt da schon drin, die später im Grundgesetz dann auch näher ausgestaltet wird. Also schon dieses Fundament, das in der Präambel, die übrigens rechtlich verbindlich ist, das ist kein Vorwort, das noch nicht zählt, es ist rechtlich verbindlich, wurde auch vom Verfassungsgericht schon genutzt, übrigens, als Argumentationsstütze damals, als es um den Grundlagenvertrag mit der damaligen DDR noch ging. Da stellte sich nämlich die Frage, ob damit möglicherweise der Einheitswille, der damals in der alten Präambel drin stand, ob der dadurch möglicherweise gestört wird, wenn man mit der DDR normale Beziehungen aufnimmt. Ja? Also es wurde schon genutzt, ist also verbindlich. Und in dieser Präambel steht also schon, wenn man so will, das fundamentale Selbstverständnis der neuen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, Europa und Frieden.
Okay. Trotzdem aber interessant, ne? Wir reden über 49 und man liest von Einheit Europas und Frieden. Also ich meine, in der historischen Herleitung natürlich nur wirklich alles andere als eine wahrscheinliche Formulierung, 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Ja, aber das sind ja möglicherweise nicht die größten Besonderheiten des Grundgesetzes. Es versteht sich ja, wenn man so will, als umfassender, vollständiger Gegenentwurf zum nationalsozialistischen Terrorregime. Und die Väter und Mütter des Parlamentarischen Rates, die dieses Grundgesetz ja entwickelt haben, haben ja mit der Menschenwürde zu Beginn einen Pflock eingezogen, der das gesellschaftliche Leben seitdem ja prägt und bis heute praktisch jedem bekannt ist. Ich habe dieses kleine Reklambuch ja auch deswegen geschrieben. Ja, vielen Dank. Weil meine Erfahrung zumindest, hier wird das ganz anders sein, ist natürlich klar, aber meine Erfahrung mich gelehrt hat, dass die meisten Menschen ganz toll und andächtig auch vom Grundgesetz sprechen, zu Recht auch. Aber wenn man dann fragt, was da eigentlich so drin steht, konkret, kommt meistens nicht viel mehr als Artikel 1. Das zeigt, dass Artikel 1 Wirkung entfaltet hat. Es hat für mich aber auch gezeigt, dass die tollen Dinge, die da auch drin stehen, vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind in den letzten 75 Jahren. Mhm.
Also im ersten Block machen wir so ein bisschen den geschichtspolitischen Teil. Über eine Sache bin ich nochmal gestolpert, wir haben ja ein Jubiläum, ne? 75 Jahre hier. Man kann nochmal für einen anderen Teil Werbung machen, nämlich die Rede, die Navid Kermani vor dem Bundestag gehalten hat, zum 65-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes, wenn ich das richtig erinnere. Kriegt man bei YouTube, lohnt sich unbedingt, sich anzuschauen, Navid Kermani, und hat, als er das gemacht hat, mit einer bewusst schriftstellerischen Perspektive darauf das Grundgesetz in den Blick genommen. Was aber auch interessant war, und das ist mir nochmal beim Nachhören aufgefallen und dockt eher bei der Frage der Rezeption 49 an, er zitiert nochmal ein bisschen demoskopische Daten dieser frühen Phase der Bundesrepublik, also 49. Denn es gab in der Tat im Jahr 1951 eine Befragung, wo die dann Bundesbürger gefragt wurden, zu welcher Zeit sie eigentlich oder wann es Deutschland am besten ging. So offen war die Frage formuliert. Und es gab 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Die Bundesrepublik, zu dem Zeitpunkt gute 2 Jahre alt. Das Deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik und die Zeit des nationalsozialistischen Terrorregimes. Das waren die 4 Optionen, die es gibt. Und jetzt könnten wir fast eine Art Quizfrage machen, was Sie denken, was die Menschen gesagt haben im Jahr 51. Wir fangen mal von hinten an. Also die Frage war, wie gesagt, wann ging es Deutschland am besten? Bundesrepublik sagen 2% der Befragten. 2. Ja? Also insofern die Feierstunde des Grundgesetzes, also 51 hätte man gesagt, bleibt mir weg mit eurer Feierstunde. Ne? Also davon sind wir weit entfernt. 2%. Jetzt kann man sagen, okay, dann ist ja klar, wie es ausgeht. Junge Demokratie, aber es gab ja schon einen demokratischen Vorläufer, die Weimarer Republik. 7% sagen Weimarer Republik. Und jetzt teilt sich sozusagen das Meer und auch das Feld, weil danach wird es richtig bitter. Denn die Frage ist, wer gewinnt denn jetzt sozusagen? Ja? Und die einen wollten den alten Wilhelm zurück und die anderen fanden das mit Adolf nicht so schlecht. Es haben in der Tat 45% gesagt, im Kaiserreich sei es ihnen am besten gegangen. 42% sagen 1951 während des NS-Regimes. Nochmal unheimlich interessant finde ich, und deswegen habe ich es nochmal zitiert, weil das die Rede von Kermani einleitet, aber ja auch ein bisschen bricht mit dieser sozusagen geschichtsklitternden Erzählung. Das Grundgesetz ist förmlich vom Berge Sinai herabgestiegen, zu uns hergetragen worden. Alle fanden es toll. Stunde null. Also davon sind wir doch weit entfernt, oder?
Ja, aber wenn man sich mal in die Zeit zurückversetzt, dann stimmt das wahrscheinlich, was die da geantwortet haben. Die Bundesrepublik war 2 Jahre alt, du hast es gesagt, aber das war nicht die glorreiche Zeit der Bundesrepublik. Der Winter 49 war eines der härtesten Winter, die Bundesrepublik je erlebt hat. Die Menschen haben gehungert. Sie hatten nach dem Krieg praktisch nichts. Berlin sah aus wie völlig zerstört, wie das restliche Deutschland auch. Die Wirtschaft war noch nicht wieder neu in Gang gekommen. Ja, das Wirtschaftswunder hatte noch nicht eingesetzt. Das kam erst 3-4 Jahre später und auch dann nur Stück für Stück. Bis Mitte der 50er Jahre hatten wir es dann und dann ist diese Umfrage mit Sicherheit auch ganz anders ausgefallen. Ja, im Kaiserreich, dass die Menschen damals ja noch zum großen Teil wirklich voll miterlebt hatten, war das sicherlich völlig anders. Ja? Und das Gleiche gilt, so, man muss es sagen, wahrscheinlich auch für die NS-Zeit, für die deutschen ja, Bürgerinnen und Bürger, nicht für die ganzen, die natürlich geächtet waren und so weiter. Aber für viele war die NS-Zeit keine Zeit, die so fürchterlich war. Die moralische Aufarbeitung fand zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht statt. Adenauer hat damals schon Anfang der 50er Jahre davon gesprochen, man möge doch endlich mit der alten Nazi-Riecherei aufhören. Anfang der 50er Jahre, wo praktisch jeder einer war. Ich übertreibe jetzt etwas, aber in den größeren Behörden war praktisch, und auch der BGH, der Bundesgerichtshof, war praktisch mit alten Nazi-Größen besetzt. Ja? Und das heißt, das ist eine völlig andere Zeit gewesen. Und das Grundgesetz, dass jetzt ausgerechnet die Bundesrepublik die Zeit gewesen sein soll, wo es den Leuten am besten geht, wo der härteste Winter war, praktisch alle in Armut lebten, keinerlei wirtschaftliche Prosperität da war, hätte mich ehrlich gesagt auch überrascht.
Insofern nochmal ganz interessant, glaube ich, in der Diskrepanz oder in der Rückschau, was das dann am Ende doch für eine Erfolgsgeschichte ist, dass die Zustimmungswerte jetzt heute, gibt es dazu demoskopische Zahlen, die du kennst, wie es da jetzt steht?
Ich kenne sie jetzt nicht. Es gibt immer wieder unterschiedliche Angaben. Zum 75. Geburtstag sind sie alle erhoben worden und sie sind ganz überwiegend positiv. Also deutliche Mehrheit spricht sich sofort für das Grundgesetz aus, was ich, wie gesagt, ganz interessant finde, weil keiner kennt den Inhalt. Also es ist, niemand weiß, was da eigentlich drinsteht, außer Artikel 1. Und dann wirft irgendeiner noch irgendwie die Meinungsfreiheit rein und ein anderer vielleicht dann noch, weiß ich nicht, Artikel 3, also die Gleichheit oder sowas, aber ohne die Artikel übrigens, ja, also einfach nur irgendwelche Schlagworte, die aber so in jeder anderen Verfassung, ehrlich gesagt, demokratischer Natur auch stehen, also nichts Besonderes für das Grundgesetz jetzt sind. Aber die Lobhudelei, die wir zum 75. Geburtstag erlebt haben, war ja beinahe grenzenlos, muss man sagen. Und zu großen Teilen auch zu Recht. Ich glaube schon, dass die Umfrage heute sicherlich anders ausfiele. Ich glaube, wir hätten schon 3 oder 4% für die BRD vielleicht, sage ich jetzt mal. Aber das Grundgesetz genießt einen außerordentlich großen, also einen guten Ruf. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es so clever war, das Reklamheft zu schreiben. Wenn, also vielleicht lebt es ja auch von dem Mysterium, dass man nicht weiß, was drin steht.
Das ist jetzt eine gute Überleitung, weil wir werden sonst zu weihevoll. Das ist ein bisschen wie mit der Wurst und dem Metzger. Ne? Also man mag die Salchicha auch nur, wenn man nicht weiß, wie sie hergestellt ist. Insofern, bevor es jetzt sozusagen schon zu staatstragend wird, kleiner anderer historischer Rückblick. Das heißt ja nicht ohne Grund von Vätern und Müttern. So, das mit den Müttern und Vätern liest sich toll. Ne? Das waren ziemlich wenig Mütter und ziemlich viele Väter. Also das wäre für eine biologische Angelegenheit schwierig geworden. 65-4, oder? Wie war das Verhältnis? Oder 65 insgesamt, 61-4? Also Frauen waren absolut unterrepräsentiert und in meiner Wahrnehmung werden sie auch nur dann genannt, häufig bei der Ursprungsfassung des Grundgesetzes, wenn es um den Gleichberechtigungsartikel geht. Den haben sie reinverhandelt, alles andere war scheinbar irgendwie Männersache. Ist das eine zutreffende Beschreibung und wo haben sich und wie haben sich die Frauen sozusagen emanzipiert gegenüber dieser Männerdominanz?
Also tatsächlich und wenig verwunderlich, ich meine ehrlich gesagt wäre die Quote wahrscheinlich in den 70er Jahren auch nicht ganz anders ausgefallen. Also wir sind in der Zeit Mitte des 20. Jahrhunderts, in einer Zeit also, wo die Rollenverteilung völlig klar ist, die übrigens in der Gesellschaft auch noch lange Zeit sehr klar bleibt, auch gesetzlich noch lange sehr klar bleibt, übrigens grundgesetzwidrigerweise muss man dann sagen, sehr klar bleibt. Insofern hätte es mich jetzt auch nicht überrascht, wenn gar keine Frau dabei gewesen wäre, ehrlich gesagt. Und die Debatte wäre darüber damals auch nicht aufgekommen, großartig. Tatsächlich ist das Grundgesetz vorbereitet worden auf Herrenchiemsee, auch das gab ja eine wunderbare kleine Konferenz, kann man da besuchen, gibt es ein kleines Museum, kann man ganz toll sich das angucken. Und da waren tatsächlich einfach 11 Männer, Punkt. So. Und die haben quasi den Vorentwurf gemacht, der dann in den Parlamentarischen Rat ging. Das sind diese 65 stimmberechtigt, muss man sagen. Es kamen noch 5 dazu aus West-Berlin, die nicht stimmberechtigt waren. Und von den 65 waren 4 Frauen. Aber da muss man mittlerweile sagen, dass zumindest eine Frau, das ist nämlich die, um die es hier jetzt bei dem Gleichberechtigungsartikel geht, doch eine bemerkenswerte Bekanntheit erlangt hat. Das ist Elisabeth Selbert. Elisabeth Selbert hat da teilweise auch gegen die anderen Frauen für diese Gleichberechtigung gekämpft, für diesen wunderbar kurzen Artikel. 3 Absatz 2 Satz 1. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. ist ein Satz, den wir heute einfach so lesen würden, ohne irgendwie großartig drüber nachzudenken. Damals hat er für größeren, also erstmal dafür Gelächter gesorgt, ehrlich gesagt, als sie es vorgeschlagen hat. Ja, mit dem Hinweis, dass dann doch große Teile der Rechtsordnung wären doch dann verfassungswidrig vor selber. Ja, also, ja, ist richtig, aber denken Sie mal drüber nach, ja, wo vielleicht das Problem liegt. Und dann hat Elisabeth Selbert ja quasi die damaligen Möglichkeiten genutzt, um, heute würde man sagen, einen Shitstorm gegen die männlichen Mitglieder des Parlamentarischen Rates zu organisieren. Sie ist nämlich durchs Land gefahren und hat gesagt, pass mal auf, zu Frauenverbänden, zu Vereinen, zu den Ehefrauen der im Parlamentarischen Rat sitzenden Männer und hat gesagt, pass mal auf, mach dir mal die Hölle heiß. Erzähl dir mal, was du davon hältst, wenn der nach Hause kommt und sagt, ihr habt den Artikel nicht beschlossen. Ja? Und dann haben die Briefe geschrieben, und zwar körbeweise Briefe. Der Parlamentarische Rat in Bonn, der saß ja in dem Museum König, Sie kennen die Bilder vielleicht, da sitzt dann so eine Giraffe, die sie dann nicht ganz weggeräumt haben, die guckt so ein bisschen über den Vorhang rüber, schaut auf das Plenum. Da kamen körbeweise Briefe an von Frauen. Und irgendwann kippte dann quasi die Stimmung und die Männer sagten, ja gut, an sich wollten wir das ja von Anfang an, sagte dann Theodor Heuss. Ja? Wir waren ja nun jetzt bei der Formulierungsfrage. So, und naja, also jedenfalls, sie schaffte es dann tatsächlich. Was die Männer dann noch durchdrückten, war eine Übergangsfrist bis 1955, stand im Grundgesetz drin. Aber danach war es so typisch. Es passierte natürlich erstmal nichts, ist klar. Es stand erstmal drin. Aber das Schöne war, man hatte jetzt einen Maßstab. Man hatte jetzt einen Maßstab, an dem man den tatsächlichen Zustand der Gesellschaft messen konnte. Man konnte nicht nur für Gleichberechtigung sein, man konnte sagen, das Grundgesetz verpflichtet euch dazu. Und das brachte wiederum Karlsruhe ins Spiel, also das Bundesverfassungsgericht, über das wir auch noch reden werden, das gute und schlechte Entscheidungen getroffen hat im Laufe der Geschichte. Aber maßgeblich beteiligt daran war, die Gleichberechtigung der Frau durchzusetzen, indem es immer wieder Normen des bürgerlichen Gesetzbuches für verfassungswidrig erklärt hat, wegen eines Verstoßes gegen diesen Artikel, den Frau Selbert da reingekriegt hat. Wenn der da nicht drin wäre, gäbe es keinen Maßstab, an dem man das Recht hätte messen können. Das heißt, es ging elendig langsam, aber es wäre ohne diesen Artikel noch viel elendig langsamer gegangen. Und wer weiß, wo wir heute eigentlich stünden, wenn es den nicht gegeben hätte. Also eine wahnsinnige, wirkmächtige Person, die da im Parlamentarischen Rat sich durchgesetzt hat.
Mhm. Eine Sache würde ich noch gerne aufspießen, auch weil Simon das eben vorgelesen hat bei der alten Fassung, Artikel 23, mit dieser, ne, vielleicht ist beim Lesen aufgefallen, Groß-Berlin ist genannt, dann Länder, die es nicht mehr gibt, das Saarland fehlt, ne, auch das ist ja nochmal interessant. Und jetzt kann man sagen, okay, das kommt dann irgendwann mal, die anderen Länder bilden sich, manche werden neu formiert, wie Baden-Württemberg, das Saarland kommt dazu, irgendwann treten die ostdeutschen Länder bei. Aber es gibt ja sozusagen auch dieses verschwörungstheoretisch angehauchte Mysterium der sogenannten Reichsbürger, die sagen, also eigentlich ist es eine Erfindung der Besatzungsmächte und irgendwie eine Firma, die gegründet worden ist. Hat das irgendwie einen Ursprung in der Genese des Grundgesetzes? Wann hat das Argument Nahrung bekommen? Und hat das so über diese 75 Jahre hinweg schon mal vorher eine Rolle gespielt? Oder ist das irgendwie jetzt so eine Trump-artige Nummer? Irgendwelche Verrückten haben sich zusammengetan und finden Echsenmenschen und Reichsbürger-Zusammenhänge. Also wo kommt das eigentlich her und hat das was mit den 75 Jahren zu tun?
Also das hat tatsächlich tatsächliche normative Anknüpfungspunkte. Und die Verschwörungstheorie, so wie sie heute durch das Internet wabert, ist natürlich völliger Blödsinn. Ja? Aber das Problem kommt sozusagen daher, dass der Rechtsstatus Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich juristisch nicht ganz einfach zu durchdringen war. Ja, wir hatten zunächst einmal Besatzungsmächte im Osten wie im Westen. Und wir hatten dann eine Gründung eines westdeutschen Staates, der für sich aber, wie in der Präambel auch damals anklang, da stand in der Ursprungspräambel nämlich, dass dieses Grundgesetz auch für die Deutschen gilt, die an deren Mitwirkung gehindert waren, also die Leute, die im ostdeutschen Bundesländern jetzt lebten. Das heißt, der Status war nicht ganz klar und das Bundesverfassungsgericht hat sich dann im Grundlagenvertrag, den ich schon nannte, mal dazu geäußert, was das eigentlich ist. Und das, die Bundesrepublik ist danach nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern sie ist identisch mit dem Deutschen Reich, aber territorial nur teilidentisch im Hinblick auf das, was im Osten sich gegründet hat. Aber die ostdeutsche DDR ist dementsprechend kein Ausland gewesen. Deswegen konnte man keine völkerrechtlichen Beziehungen zu diesem Land aufnehmen, sondern musste quasi völkerrechtlich anerkennen. So hat das Verfassungsgericht es dann genannt. Also es wurde alles territorial und juristisch sehr kompliziert. Und das machte einfach das Einfallstor für solche Verschwörungstheorien, ja, dass das ein Besatzungsregime irgendwie ist, was es ja auch war irgendwie am Anfang, sehr einfach. Und da knüpft diese Geschichte an. Sie ist juristisch heute trotzdem völliger Blödsinn. Das wiedervereinigte Deutschland ist ein vollständig souveräner Staat. Wer ein anderes erzählt, hat wenig Ahnung vom Völkerrecht.
Vielleicht letzter Block. Also wir tippen das manche Sachen auch leider nur so an, ne? Damit man dann nochmal hier, ich heb's nochmal hoch, nochmal nachlesen kann, wie es genau aussieht. Aber interessant ist nochmal das mit den Ländern. Und auch das war in deinem Vortrag ja auch schon drin, Simin, da werden ja die Länder genannt. Und ich würde jetzt sagen, weiß nicht, ob es bei euch sozusagen im Staatsrecht auch so ist, in der Politikwissenschaftsveranstaltung konnte man immer Studierende aufs Glatteis führen, wenn man gesagt hat, ja, womit ging's denn los? Und sowas wie Staatsqualität der Länder fiel meistens hinten runter, ne? Also, weil wir leben eigentlich ja in zwei Staaten, könnte man sagen. Nordrhein-Westfalen ist sozusagen auch ein Staat mit Staatsqualität. Und darauf rekurriert ja auch sowohl hier der Artikel 23 als auch die Präambel. Es geht ja mit den Ländern los. Und die sagen, also, die Länder geben sich sozusagen das Recht, gewissermaßen die Bundesrepublik zu gründen. Das kriegt eine besondere Note nochmal, finde ich, durch 1989 und 90. Denn dieser Beitrittsartikel 23 ist ja der, der am Ende sozusagen gezündet hat, aber es hätte noch eine Alternative gegeben, oder? Was hätte das fürs Grundgesetz eigentlich bedeutet, 1989?
Ja, ist eine gute Frage. Also die Debatte ist jetzt ja aufgekommen im Nachhinein in vielerlei Form, auch jetzt 35 Jahre Wiedervereinigung, wie wir gefeiert haben, wo von vielen Seiten gesagt wird, ja, damals hätte man sich eine gesamtdeutsche Verfassung geben sollen. Das ist der andere Weg. Artikel 146, übrigens auch ein ganz toller Artikel, auch staatstheoretisch ein ganz toller Artikel, da kann man viel drüber sagen, der also die Möglichkeit vorsieht, dass sich das deutsche Volk auch eine vollständig neue Verfassung geben kann. Das kann es sowieso, den Artikel 146 braucht es dafür gar nicht, der ist einfach symbolisch, um nochmal zu markieren, welche Kraft die verfassungsgebende Gewalt des Volkes eigentlich hat. Und das hätte man damals theoretisch machen können. Und von vielen Stimmen wird heute gesagt, ja, wenn man das gemacht hätte, dann hätte das sozusagen den Eindruck vermieden, dass hier so eine Art Übernahme stattfindet, einfach nur eine territoriale Ausweitung, so eine Art Über-Unterordnungsverhältnis zwischen West- und Ostdeutschland, Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse und so weiter. All das hat man jetzt, muss man ehrlich gesagt sagen, im Nachhinein damit verknüpft. Denn was man wissen muss, ist, damals war es nicht so, dass die Westdeutschen gedrängt hätten, tretet jetzt mal schnell bei. Das war der explizite Wunsch der Ostdeutschen, die in der Wahl im März 1990 sich dafür ausgesprochen haben und die Parteien groß gemacht haben, die sofortige Wiedervereinigung haben wollten im Jahr 1990. Übrigens das Fenster, was vielleicht sich auch geschlossen hätte, man weiß es ja nicht. Und das heißt, es ist mitnichten so gewesen, dass das Grundgesetz den Ostdeutschen aufgezwungen ist oder wurde. Und ich fände das auch schade, dass das im Nachhinein teilweise so klingt, weil es irgendwie auch die Selbstbestimmung der damaligen neudemokratisch verfassten DDR, die war ja für kurze Zeit dann auch demokratisch, ja, irgendwie so aushöhlt und so schwach aussehen lässt. Das war eine bewusste Entscheidung. Die waren nachgerade euphorisch. Und zwar beide Seiten waren euphorisch, dass es dazu jetzt kommt. Und keiner hat gesagt, das Grundgesetz finden wir jetzt aber nicht so schön, lass uns mal drüber nach. Also manche haben das schon gesagt, ja, aber die große Mehrheit hat das nicht gesagt. Und ich bin auch sehr skeptisch, ob man die DDR-Bürgerinnen und Bürger, die man, wenn man sie befragt hätte damals, 1990, ob die so viele positive Sachen an der DDR gefunden hätten, die sie unbedingt haben bewahren wollen, jetzt noch aus politischer Sicht. Denn beim Grundgesetz reden wir ja von der politischen Verfasstheit. Man hat es ja gerade alles abgestriffen. Man wollte die DDR ja nicht, man wollte von nichts mehr wissen. Diese DDR-Nostalgie, die wir teilweise spüren, kommt ja erst in den letzten Jahren eigentlich wieder auf, je länger die Erinnerung an die wirkliche Unrechtsherrschaft, die ja da auch herrschte, irgendwie verblasst. Und dann erinnert man sich wieder irgendwie, es wird wieder kultig, mit dem Trabi zu fahren und so weiter. Ich habe an der Grenze gelebt, an der westdeutschen Grenze direkt, war damals 10, glaube ich, als das alles passierte. Und ich habe noch nie so viele Autohäuser gesehen, die bei uns geöffnet haben, weil alle sofort ihren Trabi loswerden wollten. Ja, die wollten den sofort eintauschen gegen den BMW. Das war das allererste, was da passierte. 10 Jahre später waren die alle pleite, die ganzen Autohäuser. Aber in diesen 4-5 Jahren haben ganz viele Autohäuser aufgemacht, die den Trabi verkauft haben, den BMW verkauft und den Trabi sozusagen losgeworden sind. Also ja, man hätte das machen können. Vielleicht hätte man später drüber nachdenken können, ein paar Jahre später. Kann man jetzt vielleicht die Verfassung noch ein bisschen, ich sag mal, stärker aus einer ehemaligen ostdeutschen Perspektive anfüttern. Hätte man vielleicht machen können. Andererseits sollte man, glaube ich, nicht die Kraft der Verfassung überschätzen. Also zu glauben, wenn das damals passiert wäre, hätten wir keine Einheitsprobleme und wir hätten quasi ein wiedervereinigtes Friede, Freude, Eierkuchen Deutschland. Das ist, glaube ich, naiv.
Mhm. Trotzdem nochmal interessant, um vielleicht sozusagen den ersten Block ein bisschen abzubinden, so die Zeitgebundenheit auch von Verfassungstext und Verfassungsrezeption, der ja da drin steckt, ist interessant. Und natürlich, das, so haben wir es ja auch ein bisschen sozusagen angetextet, so eine leicht geschichtsklitternde Nummer, die das auch bekommen kann. Denn das fällt jetzt nochmal bei diesem Thema Ost und West auf, sowas wie die Treuhand zum Beispiel, kriegt ja auch einen anderen Dreh. Man könnte die Idee haben, das wäre sozusagen eine westdeutsche Erfindung gewesen, hat aber auch die Volkskammer eigentlich entschieden. Also sozusagen auch eine ostdeutsche Erfindung, ist aber auch in dem, im Rückblick völlig anders konnotiert. Da gehen wir jetzt nicht hin, sondern wir gehen jetzt zum zweiten Block und wechseln sozusagen die Spielwiese. Und die zweite ist überschrieben mit Stil und Eleganz mit Verfassungsrang. Wir wollen uns nämlich kümmern über, um literarische Finesse und potenziellen Einsätzen für die Sprachpolizei. Und was damit gemeint ist, hören wir jetzt.
Artikel 1, Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Absatz 3. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Artikel 143d, Absatz 1. Artikel 109 und 115 in der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung sind letztmals auf das Haushaltsjahr 2010 anzuwenden. Artikel 109 und 115 in der ab dem 1. August 2009 geltenden Fassung sind erstmals für das Haushaltsjahr 2011 anzuwenden. Am 31. Dezember 2010 bestehende Kreditermächtigungen für bereits eingerichtete Sondervermögen bleiben unberührt. Die Länder dürfen im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2019 nach Maßgabe der geltenden landesrechtlichen Regelungen von den Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 abweichen. Die Haushalte der Länder sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Artikel 109 Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. Der Bund kann im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2015 von der Vorgabe des Artikels 115 Absatz 2 Satz 2 abweichen und so weiter.
Also 143d hat jetzt dank deines Vortrags fast toll geklungen.
Ja.
Wir wollten das Delta ein bisschen ausleuchten zwischen Finesse und Grandezza auf der einen und weiß gar nicht, wie man das andere nennen soll auf der anderen Seite. Interessant ist auf jeden Fall. Und es sind in der Tat zwei Grundgesetzartikel. Das mit den Fristen zu 143d fragen wir nach der Veranstaltung nochmal ab. Also aber nur das für die Kreditermächtigung nach Artikel 109f. So, warum haben wir das ausgesucht? Es liegt irgendwie auf der Hand. Ja? Und die Frage ist ja sozusagen dieses Artikel 1, den viele kennen, aber lustigerweise, das wäre sozusagen meine erste Beobachtung, meistens nur den ersten Satz. Den zweiten dann schon nicht. Und den feiern wir sozusagen bei Feierstunden. Wir sind ja jetzt noch im weihevollen Raum, 75 Jahre. Also Artikel 1 kann man immer zitieren, kommt vertraut vor und bestenfalls macht man nach dem ersten Punkt auch Schluss, weil da muss man über den Rest nicht nachdenken. Aber sowas wie 143d gibt's ja auch. Stürzen wir uns vielleicht erstmal auf den 1, ne, um den weihevollen Rahmen erstmal abzudecken und danach auf den humoristischen Teil der Übung. Was wir da eigentlich gehört haben, vielleicht kannst du auch erklären, was das eigentlich für eine sinnhafte Regelung
kann
da
ich,
ist
ja.
Und ob die sinnhaft ist. Aber Artikel 1 finde ich nochmal interessant und ich verweise nochmal kurz auf Navid Kermani, der den so aufspießt und auf was ich sozusagen auch immer überlesen hätte, wenn ich ihn denn jemals ganz gelesen hätte, nochmal mit bewussten Augen verweist, nämlich dass das mit eine literarische Figur ist, die auftaucht im Grundgesetz. Er sagt nämlich, es wird eigentlich mit einer Art Paradoxie gearbeitet. die dieser Artikel 1 hat. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann kommt der Punkt. Und dann würde man sagen, ja, also sie ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Also die Widersprüchlichkeit argumentiert, der steckt sozusagen mit dem zweiten Satz da drin. Nämlich, wenn entweder ist was unantastbar oder es muss geschützt und geachtet werden. Ja, was denn nun eigentlich? Also sozusagen dieses Delta, ja. Was sagt uns das jetzt über diesen Artikel 1 jenseits der sprachlichen Figur? Was ist sozusagen die Idee verfassungsrechtlicher Natur, das so zu formulieren? Und was ist sozusagen auch daraus erwachsen? Also was für eine Wirkung entfaltet dieser Absatz 1 eigentlich?
Also das Erste ist eine, wenn man so will, rechtstheoretische Frage, die sich für mich als ganz normal darstellt und interessanterweise für Navid Kermani als eine Besonderheit des Rechts möglicherweise. Es ist die Differenzierung zwischen dem Seins- und dem Sollenszustand, wie wir das nennen würden. Es gibt einen Zustand, den das Grundgesetz adressiert und den es gerne hätte. Das ist der Sollenszustand. Und von dem zu unterscheiden ist der Seinszustand. Das heißt, der Artikel 1 Absatz 1 ist nichts anderes als eine normative Fiktion. Natürlich ist die Würde antastbar, faktisch. Natürlich kann man jemanden foltern. Natürlich kann ich jemanden grundlos mit Schmerzen malträtieren. Die Würde ist antastbar, faktisch. Aber der normative Sollenszustand, ja, markiert die Würde als unantastbar, als ein normatives Gebot, wenn man so will. Ja, das heißt, dieser Satz ist deswegen so besonders, weil die Würde antastbar ist. Denn wenn sie wirklich unantastbar wäre, bräuchte es den Satz ja gar nicht. Dann wäre sie ja unantastbar. Es braucht den Satz nur, weil er nicht erfüllt ist, immer. Sonst bräuchte es ihn nicht. Ja, das ist sozusagen die Paradoxie des Rechts generell. Ja, also ein Zustand, der so ist, wie er ist. Also wenn ich sage, Dinge, die auf der Erde fallen gelassen werden, fallen auf den Boden. Kann ich als Artikel 1 reinschreiben, kann ich auch lassen. Es wird so sein. Ja, es ist immer so, weil wir nun mal Schwerkraft haben. Das heißt, das Besondere dieses Satzes ist gerade, etwas zu fordern, von dem man weiß, dass man es nicht immer einhalten können wird, weil der Seinszustand abweichen kann. Und es ihn aber trotzdem zu formulieren, zu sagen, nein, ich mache ihn trotzdem zu meiner Grundlage. Ich will trotzdem, dass alles, was passiert, daran gemessen wird. Ich will immer sagen können, dass wenn die Menschenwürde verletzt wird, dass dann immer ein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt und dass der Sollenszustand noch nicht erreicht ist. Diesen Mut zu haben, das macht gerade die Besonderheit dieses Satzes eigentlich aus. Und ich verspreche dir, wenn man ihn heute formulieren würde, dann käme man 143d raus. Dann käme nämlich raus, die Würde ist, Menschen ist unantastbar, Komma, vorausgesetzt, dass es sei denn und sofern nicht möglicherweise ganz viele Leute aus den Außengrenzen der EU bei uns reinkommen, dann nicht mehr. So, ja. Also diese Kraft und diesen Mut zu haben, zu sagen, nein, sie ist unantastbar. Und wichtig ist, und das sage ich meinen Studierenden immer, und ich habe es vorhin auch im Hintergrundgespräch mit dir kurz besprochen, der Artikel 1 ist kein Friede, Freude, Eierkuchen-Artikel. Der ist knallhart. Der ist heftig. Dass wir uns hier gegenseitig alle Menschenwürde zusprechen, ist völlig unproblematisch. Das stört auch keinen und keiner wird es uns irgendwie übel nehmen. Aber wenn im Gerichtssaal die Mutter des ermordeten Kindes dem Straftäter gegenüber sitzt und ich hier als Jurist sagen muss, dieser Mensch bekommt jetzt eine faire Behandlung, wird vielleicht sogar freigesprochen aus Mangel an Beweisen oder weil man ihm vielleicht irgendwas nicht nachweisen kann, obwohl in Anführungsstrichen jeder weiß, dass er es war, ja? Dann ist das Ausdruck der Menschenwürde, die in Artikel 1 Absatz 1 wurzelt. Der Artikel 1 Absatz 1 bewährt sich in der Krise, in dem Notstand. Ob wir ihn ernst meinen, zeigt sich immer erst dann. Nicht hier in diesem wunderbaren Festaktsaal. Ja? Das ist völlig unproblematisch. Und das macht diese Norm so besonders. Und diesen Mut zu haben, das so reinzuschreiben, ist das, was diesen fundamentalen Wechsel der Staatsvorstellung auch ausmacht von der NS hin zur Deutschen Bundesrepublik. Mhm.
Wo kommt denn der Satz eigentlich her? Gibt es einen Vorläufer, Vorbilder? Ist er eine Entwicklung des Parlamentarischen Rates oder möglicherweise der Runde in Herrn Chiemsee? Wissen wir was über die Genese? Denn das andere Interessante ist ja auch, sozusagen insgesamt jetzt, wenn wir mal den Blick über 1 hinaus weiten, auf 1 bis 19, dass es mit den Grundrechten beginnt. Das ist ja eigentlich auch schon eine Nachricht der Verfassung, weil viele andere Verfassungstexte beginnen sozusagen mit der Staatsorganisation, den Verfassungsorganen oder Ähnlichem, aber nicht mit dem Grundrechtskatalog. Die amerikanische Verfassung beispielsweise auch ja anders. Also was wissen wir über den ersten Satz und wie schnell und leicht war es sich gewissermaßen darauf zu einigen, dass dieser Grundrechtsvorsatz zentral für den Gesamttext ist?
Ja. Also wir wissen natürlich mittlerweile sehr, sehr viel über die Genese dieses Satzes. Er ist aber eine Besonderheit insofern, als dass er tatsächlich neu war. Also die Würde als nicht moralisches Gebot mehr zu sehen, sondern als ein Rechtsgebot. Das ist ja das, was hier passiert. Das Ding wird weggenommen sozusagen von dem, wie wir es eigentlich kennen, würdevoll miteinander umzugehen, hin zu einem Rechtssatz, der also rechtlich verbindlich wird, mit rechtlichem Leben gefüllt werden muss. Das war neu. Und das war natürlich eine Erfahrung aus der unmittelbaren NS-Zeit. Da kam das her, wo die Würde des Menschen eben tausendfach, millionenfach mit Füßen getreten wurde. Insofern war er als Rechtstext neu. Das Bundesverfassungsgericht hat bei der Füllung dieses Wortes Würde dann sehr stark auf die kantischen Formeln zurückgegriffen, ja, vom Wert an sich, ja, und von dem Menschen, der nicht zum Zweck eines anderen gemacht werden darf und ähnliches. Aber das stammt nicht aus der Rechtsphilosophie Kants, das stammt aus seiner Moralphilosophie. Und das zeigt schon, wir haben sozusagen eine Transformation gesehen, die sich dann tatsächlich durchgesetzt hat in vielen Stellen. Das lag auch daran, dass viele Deutsche mit daran beteiligt waren in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und in der Grundrechtecharta finden wir auch die Würde dann tatsächlich als Rechtstext übernommen. Bis heute fällt uns aber nicht ganz leicht, das mit Inhalt zu füllen einerseits, und es gibt immer wieder verschiedene Ideen, das aus der Geschichte bis hin in die Antike hinein irgendwie herzuleiten. Die christlichen Kirchen haben auch versucht, aus meiner Sicht nicht ganz überzeugend, hier quasi mit dem Ebenbild Gottes zu arbeiten und zu sagen, da kommt das so ein bisschen her. Das scheint mir eher nicht zutreffend zu sein, aber es war letztlich eine Reaktion auf die NS-Zeit, das muss man, glaube ich, sagen.
Okay, auch jetzt, wir gleiten wieder ins Weihevolle ab, ne? Wir müssen jetzt ja. 143d angucken. Ja. Wer kommt auf die Idee, sowas da reinzuschreiben mit dieser Formulierung? Ja. Lässt sich das legitimieren, begründen, herleiten? Was sagt uns der überhaupt? Also, weil verstanden hat ihn vermutlich beim Hören und vermutlich auch beim Lesen. Das
kann doch gar nicht sein.
Erstmal niemand. Und das andere, was ja nochmal interessant ist, deswegen haben wir die sozusagen auch mit reingenommen. Eins ist, selbst wenn man alle drei Absätze nimmt, ja relativ kurz und überschaubar. Ja. Und der 143d, er wäre noch weitergegangen. Also wir hätten noch nachlegen können. Aber das ist ja auch total interessant, weil die jetzige Fassung, also dein Heftchen hätte sozusagen vor ein paar Jahrzehnten, wäre halb so dick ausgefallen, weil der Text fast doppelt so lang geworden ist inzwischen gegenüber der Ursprungsfassung.
Ja.
Nimm uns mal ein bisschen mit, warum es scheinbar so eine eingebaute Tendenz gibt, sozusagen die Verbürokratisierung von Sprache in Verfassungstext zu gießen, und vor allen Dingen, warum das Grundgesetz so viel länger geworden ist. Liegt es an wachsender Komplexität, an der wunderbaren Staatsgläubigkeit der Deutschen, an der juristischen Profession, an dem Lobbying der Staatsrechtler, oder woran liegt es?
Also Lobbying des Staatsrichter kann ich ausschließen. Wir sprechen uns eigentlich immer dagegen aus, irgendwas in die Verfassung zu schreiben, weil sie eigentlich nur verschlimmbessert wird und wir am Ende auch die armen Schweine sind, die das alles kommentieren müssen in diesen langen Kommentaren, ja? Nein. Tatsächlich ist es so, dass man sich vielleicht mal wieder in Erinnerung rufen muss, was eigentlich eine Verfassung ist, was sie soll sie eigentlich. Denn davon hängt es ja ab, wie ich das bewerte, dass der 143d da jetzt zum Beispiel drin steht. Und die Verfassung ist eben eigentlich die gedacht als Rahmenordnung. Rahmenordnung, die fundamentalen, ich sag mal, die Wertebasis, das sind bei uns die Grundrechte, postuliert und die Staatsorganisation fundamental errichtet, also Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, und die Kompetenzen abgrenzt, also Gewaltenteilung und Ähnliches herstellt. Wenn man das so sieht, dann kommt ein recht knackiges Grundgesetz dabei raus. Das ist auch so passiert, 23. Mai mit Ablauf des Tages. Steht übrigens in Artikel 145 Absatz 2, wenn Sie das wissen. Also da steht das mit dem Ablauf drin. So war das auch. Also es war knapp, präzise, die Sätze waren kurz. Und Achtung, das will ich aber noch betonen, dementsprechend auch mutig. Denn kurze Aussagesätze enthalten wirklich nur eine kurze, meistens sehr klare Aussage. Die muss man auch bereit sein zu tragen. Mein Lieblingssatz im Grundgesetz hat nur zwei Worte. Eigentum verpflichtet. Punkt. Da steht so viel drin in diesem Satz. Ja? Satz 2 lautet dann, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Bringt das noch ein bisschen schärfer auf den Punkt vielleicht, aber es ist so wichtig, dass solche kurzen Sätze eben deswegen so schwierig sind, weil man sich auf die Aussage dahinter einigen muss. So, und damit komme ich zum Grund, warum wir zunehmend so lange Passagen da drin haben. Erstens, das Grundgesetz ist fast praktisch verdoppelt worden im Textumfang, du hast es gesagt. Es ist in seiner Struktur aber vollständig erhalten geblieben. Also die Fundamentalregelungen sind alle gleich. Ja? Was ist da eigentlich reingekommen? Antwort, politische Kompromisse, auf die man sich einigen konnte, die eigentlich in die einfache Rechtsebene gehören, so wie diese komische Übergangsregelung hier, die ich gleich erläutern kann, die man aber zur Sicherung der eigenen Auffassung lieber ins Grundgesetz schreibt, denn dann kann man sie nicht so leicht ändern. Was im Grundgesetz steht, braucht nämlich eine Zweidrittelmehrheit, um sie wieder abzuschaffen. Das heißt, ich kann politische Kompromisse, wenn ich die Mehrheit habe, in die Verfassung schreiben und sie dann änderungsfest für die nachfolgende Regierung machen. Super. Ja? Und hinzu kommt so eine gewisse Angst vor klaren Aussagen. Artikel 16a. Vier Worte. Absatz 1, Satz 1, war früher Artikel 16. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Vier Worte. Und danach kam Punkt und kein Aber und Wenn und sichere Herkunftsstaaten. Da kam nichts. Da kam einfach nur politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Vier Worte. Heute hat dieser Artikel über 280 Worte. Das ist das 70-fache. Und das ist natürlich nichts anderes als das Verweigern einer klaren Aussage. Und das Eröffnen von Schlupflöchern, von Möglichkeiten, von Relativierung. Nichts anderes ist das. Das gleiche gilt für Artikel 13 des Wohnungsgrundrechts. Da steht eigentlich drin, die Wohnung ist unverletzlich. Mittlerweile hat das Ding 7 Absätze und der 6. und 7. Absatz sind so lang, dass ich sie meinen Studenten eigentlich selten lesen lasse. Ja? Weil da eben drin steht, wann es eben nicht unverletzlich ist und so weiter. Das heißt, man traut sich klare Aussagen nicht mehr zu, einerseits. Man packt politische Kompromisse auf die Verfassungsebene, die da nicht hingehören. Und der 143d ist als letztes Beispiel die Übergangsvorschrift für die wunderbare Schuldenbremse, über die wir ja auch noch sprechen werden, hoffe ich jedenfalls, damit ich meinen Ärger darüber auch nochmal Luft machen kann. Also 143d ist die Übergangsvorschrift für den Bund und die Länder im Hinblick auf die Geltung der Schuldenbremse. Das heißt, auf Ewigkeiten steht jetzt in unserem Grundgesetz, irgendwelche Fristen, die seit 10, 15 Jahren abgelaufen sind, stehen da drin, als wären sie in irgendeiner Form wichtiges Verfassungsrecht. Völlig verfehlt auf der Ebene, hätte man ganz anders regeln können, wenn man das gewollt hätte. Man hätte sie auch schon längst streichen können, wenn man das gewollt hätte. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Es bleibt da drin und ich, armes Schwein, muss es kommentieren im Dreierkommentar.
Was du gerade zu meinem Halbsatz nochmal angetippt hast, ist ja aber auch noch interessant, sozusagen zu den Mysterien, die ja auch manchmal sozusagen reingelesen werden, ist, dass die Grundrechtsartikel natürlich auch in Spannungsverhältnis zueinander stehen und die Frage der Einschränkung der Grundrechte ja manchmal sozusagen verabsolutiert wird im Sinne von, die sind ja nicht einzuschränken. Und das ist natürlich Quatsch. Also sowohl in den Artikeln selber, bei dem jetzt gerade zitierten 16 oder Unverletzlichkeit der Wohnung, aber natürlich auch im Wechselspiel der Grundrechte zueinander. Das wäre jetzt auch nochmal ein Thema für sich. Aber das Interessante ist, wir haben es ja sozusagen ganz unmittelbar auch erlebt, wenn man so will, spätestens in der Corona-Pandemie. Ne? Weil da haben wir eigentlich ein sehr greifbares Beispiel für diese wechselseitige Einschränkung von Grundrechtsansprüchen.
Und das war unter anderem auch ein Hintergrund für das Verfassen dieses kleinen Reklamheftchens, weil mir da nochmal klar wurde, wie quer die allgemeinen Vorstellungen zu den Grundrechten eigentlich zu der tatsächlichen Funktion der Grundrechte im Grundgesetz sind. Wir denken die Grundrechte oder viele in der Bevölkerung denken die Grundrechte eben als genau das, was du gerade sagst. Unantastbar, nicht eingreifbar, das sind die Bereiche, die mir vollständig zustehen, da darf der Staat nicht mitwischen. Und ständig bekam ich während der Corona-Pandemie Anfragen von der Presse, ganz empört, ja Thiele, da ist diese und diese Regel, die greift doch in Grundrechte ein. Ich habe immer gesagt, ja. Die sagen, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich so, doch. Also schon, ja. Und der Staat greift tagtäglich tausendfach in ihre Grundrechte ein. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen mit dem Auto gekommen ist. Sie werden sich hoffentlich an die Straßenverkehrsregeln gehalten haben. Das sind Eingriffe in ihre Grundrechte. Massive. Und ich hoffe trotzdem, dass Sie die gutieren und sagen, ich halte bei der roten Ampel Zukunft an und plädiere nicht auf Artikel 2.1 und sage, ich fahre jetzt einfach weiter. Ja, sondern dass der Staat regelt die Freiheitsräume, weil die Freiheitsräume des Einzelnen in einer Gesellschaft nicht unbegrenzt sein können. Das leuchtet jedem fundamental ein. Robinson Crusoe kann machen, was er will, aber schon als Freitag aufkommt, muss er sich überlegen, wie machen wir es jetzt mit dem Essen? Ja? Wie teilen wir das auf? Bei 80 Millionen Menschen muss man die Freiheitsräume abstecken und das macht der Gesetzgeber, indem er Freiheitsräume auch verkürzt. Sie können nicht alles machen. Ja? Ich kann dir jetzt keine runterhauen, auch wenn ich das vielleicht möglicherweise möchte, ja? Kann ich nicht machen. Freiheitsbeschränkung. Aber du wirst sagen, finde ich okay.
Ich bin da ganz beruhigt jetzt.
Bist ja, da ganz beruhigt, ich, ja, siehst du. Nein, aber es ist wichtig, dass man sich das nochmal klar macht. Und das heißt, Grundrechte sind nichts anderes als Begründungsgebote. Das heißt, der Staat muss begründen, warum er einschränkt. Und diese Begründung, die kann ich überprüfen. Und manchmal trägt sie und manchmal trägt sie nicht. Und diese Begründungstragfähigkeit hängt dann aber auch von den Umständen ab. In der Corona-Pandemie ist ein Lockdown denkbar. Nicht immer und überall. Aber wenn er heute ankommen würde, der Staat sagt, oh, ich fände es gut, wenn man nur bis 22 Uhr ausgehen könnte, dann würde kein Gericht der Welt würde das halten. Weil die Umstände entscheidend sind für die Frage der Tragfähigkeit der Begründung. Und das macht Jura eben so schwer. Wir denken eben bei Gerechtigkeit meistens nicht schwarz-weiß. Und das macht es so komplex. Meistens ist unsere Antwort bei Juristen ja auch, es kommt drauf an.
Ja. Genau. weil du dich jetzt sozusagen juristisch da so schön so ein bisschen in Rage geredet hast, was ja auch interessant ist, man hat das ja auch im politischen Diskurs mit Blick aufs Grundgesetz manchmal, weil du gerade meinst, bei Journalisten, die empört von dir wollen, dass man die Grundrechte doch nicht einschränken kann, ist mein Lieblingsbeispiel, wenn nach Neuwahlen geschrien wird. Also wenn das jetzt nicht passiert, also wenn jetzt Scholz nicht das, dann gibt's doch Neuwahlen. Und dann denkt man immer so, ja, guck doch mal nach. Ja, wieso denn nachgucken? Ja, weil wir kriegen keine Neuwahlen so ohne weiteres. Weil da brauchen wir ja diesen und diesen Schritt. Das ist aber auch Petitesse dann im Verfahren häufig. Ne? Und da kriegt man sozusagen als Politikwissenschaftler graue Haare und sagt, Leute, also ist jetzt ja auch nicht irgendwas. Leitet aber jetzt wunderbarerweise über zu unserem dritten Block. Und das hast du gerade so ein bisschen angetippt schon. Nämlich mit der Frage, was ist der Job einer Verfassung? Du hast es eben, glaube ich, so formuliert, Rahmenordnung zu setzen. Die Rahmenordnung des politischen
Systems. Also das ist die Formulierung von Herrn Böckenförde. Ja. Deswegen, die möchte ich mir nicht anziehen, aber ja. Ich teile sie.
Ja. Okay, wunderbar. Also Böckenförde ist auch mit dem Böckenförde-Diktum.
Das ist der Diktumsmensch, ja. Das ist aber auch der mit dem Abtreibungsurteil. Ich will es nur sagen, der hat auch nicht nur positive Seiten gehabt, Herr Böckenförde.
Ja. Ja. Also jetzt müssen wir sozusagen den Bildungspodcast fortsetzen, denn das mit dem Böckenförder-Diktum ist sozusagen, dass die Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selber nicht schaffen kann. Das ist gleich nochmal super interessant, weil die Diskussion führen wir ja die ganze Zeit. Also wie sozusagen demokratisch kann man Demokraten zwingen, demokratisch zu sein? Aber das ist jetzt gerade nicht das Thema, sondern der dritte Block ist jetzt mal überschrieben mit dem Begriff von Revolution und Evolution. Und worum es hier eigentlich geht, ist so die Frage, was deckt der Text eigentlich nicht ab? Und wir haben es mal versucht, auf zwei Punkte zu bringen. Es geht einmal um die sogenannte FDGO, abgekürzt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und die Frage ist, wer hat es erfunden, hätten die Schweizer gesagt. Denn es ist ein bisschen eine Erfindung, können wir gleich diskutieren. Und die andere Frage, was ist eigentlich nicht im Grundgesetz geregelt, ist aber gängige politische Praxis, weil du eben von Rahmenordnung sprachst. Aber bevor wir uns festquatschen, ist Semin dran. Bitteschön.
Artikel 21, Absatz 2. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Artikel 63, Absatz 1. Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt. Absatz 2. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen. Absatz 3. Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen. Absatz 4. Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Vereinigt der Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muss der Bundespräsident ihn binnen 7 Tagen nach der Wahl ernennen. Erreicht der Gewählte diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen 7 Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen.
Stürzen wir uns mal auf den zweiten Teil erst. Artikel 63, Kanzlerwahl. Warum ist der hier, sozusagen haben wir den ausgewählt? Das Interessante ist, dass jetzt politisch betrachtet doch eigentlich der Drops gelutscht ist, wenn das passiert, was wir gerade gehört haben. Der Kanzler wird gewählt, also Drops gelutscht heißt der Prozess der Regierungsbildung. Also alles das, was wir üblicherweise so politisch als Teil von Regierungsbildung wahrnehmen, taucht überhaupt nicht auf im Grundgesetz. Denn wenn der Wahlakt sozusagen vollzogen wird, ohne Aussprache, auf Vorschlag, dann weiß ja jeder, wer gewählt wird. Der Überraschungseffekt hält sich in Grenzen. Man müsste eigentlich auch nicht geheim abstimmen. Wäre auch nochmal eine interessante Diskussion vielleicht, woher das eigentlich kommt, mit der Frage, ob geheime Abstimmung wirklich passt in der Demokratie oder ob da nicht offene Abstimmung vielleicht sogar eine Alternative wäre. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, da hat doch eigentlich, du hast ja gesagt, steckt den Rahmen ab, aber da ist doch die Rechtsordnung eigentlich weit offen. Ja? Also, weil alles das, was man braucht, damit man den Kanzler wählen kann, da hilft uns das Grundgesetz überhaupt nicht weiter.
Ja, das ist richtig und da sieht man schlicht und ergreifend die Grenzen des Rechts. Ne? Also wir können eben die soziale und auch die politische Welt nicht vollständig normativ durchregeln. Jeden Schritt, der für beispielsweise jetzt in dem Fall die Regierungsbildung, aber auch fast alles, was im Kanzleramt passiert, ist dem Grundgesetz schlicht unbekannt. Das Kanzleramt gibt's nicht. Im Grundgesetz steht's nicht drin. Also dieses Amt, wo mittlerweile alle Fäden zusammenführen.
wo Wolfgang Schmidt als Kanzleramtschef praktisch alles irgendwie versucht zu koordinieren, damit Olaf Scholz irgendwie durchkommt.
Oder auch nicht, hätte ich jetzt oder in dem Beispiel nicht gesagt, müsstest du vielleicht ein anderes Beispiel
nehmen. Er versucht zu koordinieren.
Versucht er?
Ich glaube schon, ja. Okay. Doch, Wolfgang macht das eigentlich schon. Also ich bin nicht sicher, ob es immer an Wolfgang scheitert, sag ich mal vorsichtig, jetzt aus Berlin kommend. Gut, aber jedenfalls, dieses Kanzleramt findet sich im Grundgesetz tatsächlich nicht, ist aber eine Institution, die sich auch in praktisch allen anderen westlichen Verfassungen nicht findet, aber sich in allen Verfassungen aus einem Bedürfnis heraus moderner Staatlichkeit entwickelt hat. Also der Élysée-Palast. Ja, in Frankreich, wir wissen sofort, Macron, Downing Street No. 10, ja, the White House Staff, ja, mittlerweile fast 2000 Menschen übrigens, die praktisch überhaupt nirgendwo in der Verfassung aufscheinen. Der erste Präsident, George Washington, hatte genau einen Schreibtisch und genau einen Mitarbeiter. Ja, das muss man sich nochmal klar machen, unter der gleichen Verfassung. Das heißt, mittlerweile ist das eine ganz andere Dynamik, die sich einfach aufgrund des Wandels von Staatlichkeit als normatives Bedürfnis gezeigt hat, auf das die Staatlichkeit dann reagiert, aber die Verfassung nicht unbedingt immer mitzieht. Das heißt, um ein Verfassungssystem, ein politisches System zu verstehen, ist das Lesen der Verfassung nur der eine Teil, manchmal sogar der kleinere Teil, denn um eine Verfassungskultur und eine politische Kultur wirklich zu durchdringen, muss man im Grunde erleben, wie haben sich welche Rituale hier eigentlich herausgebildet, die als Comment, wenn man so will, gelten, als etwas, was man so eben macht. Und davon leben Verfassungen und Verfassungsordnungen ganz fundamental. Und das ist einerseits toll, wenn das funktioniert. Es macht sie aber gleich fatalerweise unglaublich angreifbar, was wir 2016 bei Trump gesehen haben, der dadurch nämlich genau dadurch so viel Sprengkraft entwickeln konnte, weil er sich gesagt hat, na gut, diese nicht verbindlichen normativen Commons, diese Umgangsformen, diese Kultur, die kann ich ja brechen. Und das stimmt. Da gibt es kein Gesetz dagegen, wenn man das macht. Ja? Und jede Verfassung enthält praktisch, wenn man so will, das hat eine Analyse nicht nur der amerikanischen Verfassung ergeben, ist auch in Deutschland so, sozusagen überschießende Kompetenzen für einzelne Organe, deren Wahrnehmung aber ausgeschlossen ist im gegenseitigen Respekt zueinander. Ich gebe mal ein Beispiel. Der Präsident hat die Möglichkeit, gegen jedes Gesetz Veto einzulegen in den USA. Der kann gegen jedes Gesetz Veto einlegen und wenn die Mehrheiten im Kongress knapp sind, kann der Kongress es dann auch nicht überspielen, sondern ist das Gesetzgebungsverfahren gescheitert. Wenn der Präsident also jetzt bei jedem Gesetz einfach sein Veto einlegt, ist das verfassungsrechtlich völlig okay. Die politische Kultur des Landes kommt aber vollständig zum Stillstand. Im Gegenzug könnte der Senat sagen, wir ernennen keinen einzigen deiner Richter und wir ernennen keinen einzigen Bundesminister, der unsere Zustimmung braucht, weil wir einfach sagen, nö, machen wir nicht. Ist das verfassungsrechtlich verboten? Nein, es ist erlaubt. Ist es für die Kultur förderlich? Nein, es wäre das Ende praktisch der amerikanischen Staatlichkeit auf lange Sicht. Das heißt, Verfassungen enthalten quasi wie Böckenförder es eben gesagt hat, auch für sich genommen schon das Erfordernis einer bestimmten Kultur, die sich normativ nicht erzwingen lässt, deren Voraussetzung aber zwingend ist, damit die Verfassung bestehen kann. Und das macht demokratische Ordnung so angreifbar.
Ja. Jetzt haben wir mit dem Kanzler, mit der Kanzlerwahl und Artikel 63 ja einen Sachverhalt, wo wir sozusagen auf der Ebene der Prozeduren und informellen Praktiken und Routinen ja einen unheimlichen Bestand an neuen Formaten haben, die in den ganzen Jahrzehnten dazugekommen sind. Was uns heute auch völlig normal vorkommt, aber ja auch 49 und auch selbst dann 53, 57 überhaupt nicht die Regel war, sowas wie Koalitionsverträge. Jetzt beim letzten Mal noch vorgelagert, vor die Koalitionsverhandlungen kommen die Sondierungsverhandlungen. Dann gibt es sozusagen die unterschiedlichen Formate, wo man sich trifft. Also dieses dichte Gewebe an Prozeduren und Praktiken. Gibt es aus deiner Sicht dann irgendwo einen Punkt, dass die irgendwie inspiriert sind vom sozusagen Geist des Grundgesetzes oder sind das alles politische Praktiken, die sich jenseits dieses Textes entwickelt haben? Also braucht man dafür das Grundgesetz, braucht man dafür bestimmte formale Prozeduren oder sind das so urwüchsige politische Formate, die eigentlich von dem Text losgelöst sind und deswegen auch überall zutage treten?
Nee, sie sind nicht völlig losgelöst vom Text, sie müssen zum Text passen. Also sie müssen zu der Idee der Verfassung passen. Und wenn sie dazu nicht passen, können sie eine Verfassung auch zerstören. Ich will ein Beispiel geben, das vielleicht auch zeigt, warum das Grundgesetz, wie wir es heute kennen, wirklich auch Glück war, dass es so funktioniert. Ganz am Anfang, ich habe das in dem Buch auch drin, ganz am Anfang war insbesondere, wenn man ins Grundgesetz schaut, das Verhältnis zwischen Bundeskanzler und Bundespräsident völlig unklar. Es gab ja kein solches System vorher. Der Weimarer Präsident war ja direkt gewählt. Hier haben wir jetzt so eine mittelbare Wahl. Trotzdem waren die Kompetenzen, die der Bundespräsident im Grundgesetz hat, wenn man sie extensiv ausgelegt hat, durchaus tragfähig, um beispielsweise die Außenpolitik komplett an sich zu ziehen etwa.
Ja, das wäre durchaus möglich gewesen. Artikel 59.2, wenn man es nachlesen möchte, gibt das durchaus her.
Also so eine Art französisches Modell. So der Staatspräsident macht die Außenpolitik und der Premierminister macht sozusagen den inneren Innenpolitik.
Genau, was aber in Frankreich auch deswegen scheitert, weil der Präsident viel zu stark ist. Und warum? Weil das, was Macron macht, auch in Deutschland zur Debatte stand. Folgendes nämlich, Theodor Heuss, erster Bundespräsident, erster Bundeskanzler, wir wissen, Konrad Adenauer, der hat gesagt, der Theodor Heuss, pass mal auf, ich möchte gerne bei den Kabinettssitzungen dabei sein. Ne, ich will ja wissen, was los ist und was passiert und dann will ich ja dabei sein. So. Und das hat Adenauer mit Händen und Füßen verhindert. Auf gar keinen Fall. Musste das aber natürlich irgendwie so machen, dass jetzt Theodor Heuss nicht zu brüskiert ist, was bei Theodor Heuss relativ einfach war, weil der war nicht so machthungrig. Ja, der war auch nicht so machthungrig, der hat das so hat sich darauf eingelassen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre nicht so gewesen. Dann wäre es zwingend gewesen, dass Theodor Heuss als das Staatsoberhaupt die Kabinettssitzung leitet. Es wäre unvorstellbar gewesen, dass er im Kabinett einfach sozusagen Platz nimmt und sich dann unter den Bundeskanzler unterordnet. Sondern hätte er die Kabinettssitzungen geleitet. Das aber hätte ihm automatisch die Kraft gegeben, diese auch zu führen und inhaltlich zu strukturieren. Und wir hätten dann ein semipräsidentielles System wie in Frankreich bekommen, auf das die Verfassung aber gar nicht so richtig ausgerichtet ist mit der Richtlinienkompetenz. Wir hätten eine vollständige Reibung zwischen zwei Institutionen gehabt, die das Grundgesetz letztlich nicht wirklich auflösen kann. Und wenn also sozusagen Konrad Adenauer Bundeskanzler gewesen wäre und sein machthungriger Zwillingsbruder, Konrad Adenauer II, wäre Bundespräsident gewesen, weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre und ob das wirklich funktioniert hätte.
Lustigerweise hat dann Adenauer, als er aus seinem Amt gedrängt wurde, mal überlegt, ob das nicht doch eine gute Idee wäre, dann Bundespräsident zu werden. Und dann hätte er vielleicht teilgenommen, aber ich glaube, der Chef des Bundespräsidialamtes nimmt dann in Kabinettssitzungen teil. Ne?
Das ist so. Der Staatssekretär nimmt jetzt sozusagen an seiner Stadt und der sitzt tatsächlich am Katzentisch. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Kabinettsraum waren. Es gibt diesen ovalen Tisch, den kennt man immer aus der Tagesschau. Und rechts daneben ist der Katzentisch. Da sitzt so der Vizepressesprecher, da sitzt dann eben auch der Chef des Bundespräsidialamtes, der quasi natürlich informiert wird. Und was du sagst, ist eine interessante Geschichte, weil 1959 sollte Adenauer eigentlich halt gesagt, dann ziehe ich mich jetzt zurück. Ja? Und dann wäre ich Bundespräsident. Also gute Idee, wäre ich Bundespräsident. Aber wisst ihr was, dann wäre das doch schön toll, wenn ich da am Kabinettstisch sitzen würde. So, und da konnte er sich aber schon nicht mehr durchsetzen selber, weil er mit seiner eigenen Idee, die hatte sich schon sozusagen so tief verinnerlicht, dass gesagt wurde, nee, das geht nicht und hat gesagt, na gut, dann mache ich noch 4 Jahre weiter und dann ist er erst 63 natürlich durch Erhard ersetzt worden, aber das zeigt eben diese Pfadabhängigkeiten, die gesetzt werden durch die ersten Amtsinhaber und das Grundgesetz hatte so großes Glück, teilweise auch Zufall, dass die ersten Amtsinhaber Pfadabhängigkeiten gesetzt haben, die zu der Konstruktion des Grundgesetzes als parlamentarischer demokratischen Ordnung gepasst haben. Und dass dann am Ende jetzt rauskommt, und Sie haben es wahrscheinlich auch alle in der Schule so gelernt, ja, der Bundespräsident, der hat ja so keine Machtbefugnisse, der ist ja eher so ein Symbol und macht irgendwie Präsentation. Das ist im Grundgesetz nicht zwingend angelegt.
Ja, und ist ja wiederum auch selber umstritten und weiterhin politisch umstritten, weil ja noch zwei andere jüngere Beispiele einem in den Kopf kommen. Als Christian Wulff zurücktrat, hat die Diskussion ja wieder Fahrt aufgenommen. Im Sinne von, jetzt haben wir sozusagen den heuschen Bundespräsidenten, eigentlich könnten wir den auch ganz streichen, dann macht das jetzt der Bundestagspräsident irgendwie noch so mit der halben Mütze, war ein Vorschlag. Ganz anderen Zungenschlag hat es bekommen, als Frank-Walter Steinmeier sozusagen zum Zünglein an der Waage wurde bei der Regierungsbildung. Ja, also die SPD sagt, wir gehen nicht mehr in die GroKo.
2017 war das, ja.
Ja, und dann irgendwann ja im Prinzip seine SPD gezwungen hat, wieder mit der Union zu regieren. Ja. Da hätte man jetzt gesagt, also ohne Bundespräsident, wer hätte das verhandelt?
Ja, und vor allen Dingen nicht gezwungen vielleicht, aber Martin Schulz diese Möglichkeit gegeben hat damals. Das war der Schulzzug, Sie erinnern sich vielleicht noch, und 100% und dann irgendwie nicht mehr so ganz 100%.
Ja, wie die Bahn heute.
Wie die Bahn heute, ja. Genau. Klassischer Schulzzug, genau. Durch den Bundespräsidenten konnte Martin Schulz das machen, ohne sein Gesicht zu verlieren, weil er vorher ausgeschlossen hatte, in eine große GroKo zu gehen. Und wenn er wieder 5 Minuten später gesagt hat, ja, mache ich trotzdem, dann wäre das fürchterlich gewesen. So sind sie sozusagen ins Bellevue bestellt worden, ja, ins Schloss. Und dann kam ein Martin Schulz und sagte, na gut, der Präsident hat und aus Staatstragen, und das war richtig, ja. Aber es gab die Möglichkeit, dadurch ihn in diese GroKo zu bekommen, nachdem ja eine Partei gesagt hatte, es ist besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren. Sie erinnern sich, ja, ein heutiger Finanzminister, Stichwort Schuldenbremse. Wir sprechen auf jeden Fall noch über die Schuldenbremse. Ja,
jetzt.
Jetzt gleich. Also das heißt, dieses Amt des Bundespräsidenten ist ein wichtiges Amt. Es wird mal besser und mal schlechter ausgefüllt. Aber es bewährt sich, genau wie Artikel 1, in der Krise. Der Bundespräsident hat in der Krise Aufgaben und Funktionen, die helfen können, die Parteien wieder aufs Gleis, schlechte Metapher wieder mit dem Zug, aber wieder auf die richtige Spur zu bringen. So, ja. Das kann der Bundespräsident, wenn er es gut macht. Und das hat er etliche Male schon bewiesen. Und manchmal gibt es auch noch tatsächlich gute Reden. Zum Beispiel 1985, die Rede Tag der Befreiung.
Ja, aber auch fast so klassisch. Ne? Also eine gute Rede, da muss immer die von 85 und Weizsäcker herhalten. Denkt man so, eine gute Rede reicht. Aber gehen wir da nicht hin, weil du willst über die Schuldenbremse sprechen.
Ja, deswegen, mir fallen noch ein paar andere Reden ein, aber das ist okay.
Ja, ich hebe das nochmal hoch. Also die Erfindung der FDGO, wie das so schön abgekürzt wird, haben wir jetzt so ein bisschen weggeschludert, aber können wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Sonst können Sie es hier nachlesen. Steht hier wunderbar drin. Weil wir müssen jetzt tatsächlich zum Block 4, der jetzt... Das wird jetzt hoffentlich unterhaltsam, garantiert, aber der Titel ist ein bisschen sperrig, denn es heißt Konstitutionalisierung statt politischen Diskurs. Was ist damit wohl gemeint? Und bevor Sie jetzt die Frage oder die Antwort auf die Frage suchen, versuchen wir ein bisschen die Themen zu bespielen, denn es geht um die Schuldenbremse, Wahlrecht und das Verfassungsgericht. Und warum und wie hören wir jetzt von dir, Simin?
Artikel 38 Absatz 1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Absatz 2. Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Absatz 3. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. Artikel 94 Absatz 1. Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern. Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes werden je zur Hälfte vom Bundestage und vom Bundesrate gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestage, dem Bundesrate, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören. Absatz 2. Ein Bundesgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren und bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben. Es kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen. Artikel 115 Absatz 1. Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Bundesgesetz. Absatz 2. Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst. Belastungen, die den Schwellenwert von 1,5 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze regelt ein Bundesgesetz. Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.
Vielen Dank. Das war die von dir geforderte Schuldenbremse. Ich könnte jetzt mal sagen, warum brauchst du so viel Text, um das mit der schwäbischen Hausfrau deutlich zu machen? Ich kann nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Das ist sozusagen die Idee dahinter, aber trotzdem sind die Ausnahmen schon angetippt. Also Prozentwerte und wir haben Naturkatastrophen und sowas. Aber die interessante Frage, die sich ja noch stellt, ist, gehört so ein Quatsch in die Verfassung?
Ich spüre einen leichten normativ abwertenden Unterton in deiner Frage, aber vielleicht erstmal die Frage ans Publikum. Das ist ja die Schuldenbremse. Das, was du am Schluss vorgelesen hast, dieser Artikel 115 Absatz 2, der mit diesen finanziellen Transaktionen, der konjunkturellen Komponente und der Notlage, das war die Schuldenbremse. Wer von Ihnen hat diesen Text schon mal gelesen?
Audiokommentar, niemand meldet sich, aber es wird Bier nachgeordert.
Wer von Ihnen hat aber mitbekommen, dass wir über die Schuldenbremse quasi täglich diskutieren? Ja, praktisch alle. Ja. Und das ist typisch, also das ist jetzt gar kein Vorwurf, aber das ist typisch. Ne? Man diskutiert im Grunde, übrigens, ich glaube, dass auch viele der Politikerinnen und Politiker, die darüber diskutieren, diese Norm noch nicht gelesen haben. Und nachdem du es jetzt vorgelesen hast, stellt sich auch die Frage, ob die so viel mitgenommen hätten, wenn sie das denn gelesen hätten. Denn das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Dieser Satz 6, den du vorgelesen hast zur Notlage, also in außergewöhnlichen Notsituationen und so weiter, das ist der einzige Satz, um den es bei dem sagenumwobenen Urteil zur Schuldenbremse ging. 60 Milliarden Euro, die dann am Ende für verfassungswidrig erklärt wurden, sehr zum Leidwesen meiner Person. Ich habe die Bundesregierung vertreten in dem Verfahren. Ich habe also die 60 Milliarden verloren. Es ging 8,5 Stunden um diesen Satz. Und das zeigt schon, dass die ganze Diskussion über die Schuldenbremse aus meiner Perspektive hier und da vielleicht etwas unterkomplex geführt wird. Das nur vorweg. Gehört sowas in die Verfassung? Die Antwort.
Darf ich noch mal ganz kurz zwischen, weil das ist ja noch mal interessant, jetzt so wie du es beschrieben hast. Es stecken ja eigentlich zwei Elemente drin, die das Ganze interessant machen. Einerseits der Text, aber dann kommt ja noch die Interpretation dazu. Ja. Und über die könnten wir natürlich jetzt sozusagen auch nochmal streiten, beziehungsweise du könntest ja auch nochmal deinen Eindruck dazu formulieren, denn in der Interpretation des Urteils haben ja auch einige darauf hingewiesen, dass das irgendwie auch eine sehr orthodoxe Auslegung dessen ist, was wir gerade gehört haben. Ja? Also insofern haben wir sozusagen den doppelten Bruch. Einerseits diese verfahrenstechnischen Formulierungen, den Verwaltungssprech, die Regulierung, die da drin steckt, plus noch die Interpretation, was dann sozusagen das Verfassungsgericht daraus macht. Und die andere Frage, die wir eigentlich haben, ist,
gehört das da rein?
Ja, und vor allen Dingen, ist das der Job einer Verfassung, so eine eigentlich ja, volkswirtschaftlich fiskalpolitische Frage zu entscheiden? Man könnte ja auch sagen, die trägt man doch auf dem Markt der Politik sozusagen zum Markt und sagt, hier, da streiten wir uns jetzt drüber, ob das eine gute Idee ist, Schulden zu machen oder nicht. Jetzt haben wir sie sozusagen dem politischen Wettbewerb entzogen. Und Christian Lindner kann jetzt immer mit dem Grundgesetz wedeln und sagen, hier Leute, 115, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben ja gesprochen.
So ist es. Also vielleicht zum Ersten, in der Tat. Das sollte man sich vielleicht allgemein überlegen. Wenn man was in die Verfassung schreibt, dann ist es ein Rechtstext. Und dieser Rechtstext kann nach Karlsruhe, also zum Bundesverfassungsgericht, getragen werden. Und wenn man das Bundesverfassungsgericht dann was fragt, dann kriegt man eine Antwort. So, und die kann einem jetzt schmecken oder nicht so schmecken. Sie ist aber so oder so rechtlich verbindlich. Und das Bundesverfassungsgericht wird eben, wenn das Grundgesetz dicker wird, auch für immer mehr zuständig, bekommt also auch immer mehr Fragen. Und die Richterinnen und Richter, die ich alle sehr schätze, glauben dann auch irgendwann, dass sie das ja auch alles wissen. Weil sie werden ja ständig gefragt. Und wenn sie ständig gefragt werden, entwickeln sie so eine Art Selbstverständnis, ja dann kenne ich auch die Antwort, sonst würden die mich ja nicht ständig fragen. Das muss aber nicht immer stimmen. Und in vielen Bereichen ist es möglicherweise gar nicht so einfach, eine Antwort zu geben. Und in manchen Fällen hat die Verfassung vielleicht auch tatsächlich keine, obwohl der Text sehr lang ist, kann es manchmal so sein, dass man sagt, da ergibt sich nichts draus. Das Verfassungsgericht aber, und zwar unabhängig von Artikel 115, hat praktisch keinerlei methodische Begrenzungen, weil wir als Staatsrecht und Verfassungsrecht auch nicht in der Lage sind, wirkliche methodische Grenzen für die Auslegung einer Verfassung zu ziehen. Am Ende kann das Verfassungsgericht praktisch alles das in die Verfassung hineinlesen, was es will. Und es ist eher wieder eine Frage der politischen und in dem Fall der juristischen Kultur, ob man das tut und wie weit man das tut und wie weit man sich zurückhält zum Wohle der Demokratie. Denn alles, was man nicht in die Verfassung hineinliest, ist ja nicht weg, sondern ist im Parlament. Alles, was ich in die Verfassung hineinlese, ist aus dem Parlament ins Gericht übertragen. Ja, das heißt, je weniger man in die Verfassung liest, desto mehr lässt man der Politik Raum zum Atmen, zum Gestalten und auch zum Fehler machen.
Je mehr ich in die Verfassung hineinlese, verengere ich den Raum der Politik, erlaube ihr schon gar keine Fehler zu machen, riskiere aber, dass meine Entscheidung falsch war und die quasi an den Fehler gebunden werden. Ja? Und das ist das, was bei der Schuldenbremse aus meiner Sicht passiert ist. Unabhängig von den Details ist die Frage der Finanzierung des Staates originär eine Frage, die in das Parlament und nicht ins Gericht gehört. Und zwar auch die Frage, ob ich Schulden machen will, denn man kann sich schon darüber streiten, inwieweit eine Zukunftswirkung negativ für spätere Generationen überhaupt eintritt. Aber selbst wenn man das unterstellt, gilt es bei der Frage der Schuldenfinanzierung immer zwei Zukunftswirkungen abzugrenzen. Und es passt vielleicht ganz gut, dass gestern Abend dieses tragische Unglück an der Brücke war. Die eine Zukunftswirkung ist möglicherweise Schulden, die ich zurückzahlen muss. Und die andere Zukunftswirkung ist, es zu riskieren, dass man zu wenig investiert und marode Infrastruktur hinterlässt. Das sind zwei man kann beides wollen oder nicht wollen, man muss es aber abwägen. Und diese Abwägung gehört nicht in eine normative Vorrangregelung des Grundgesetzes, das sagt, Schulden kannst du nicht machen, in einer Zeit, wo wir zu lange nicht investiert haben und tatsächlich ein Bedarf von 400, 500 Milliarden nach unterschiedlichen Schätzungen besteht, der über den normalen Bedarf der Infrastrukturleistung hinausgeht. Ich möchte gerne, dass das Parlament, ich möchte idealerweise, würde ich sagen, weg mit der Schuldenbremse komplett. Nicht, weil ich Schulden will, sondern weil ich will, dass die Politik über diese Frage entscheidet. Und nicht die 8 Richterinnen in Karlsruhe und Richter, die dann möglicherweise Entscheidungen treffen, die auch dogmatisch nicht vollständig überzeugen müssen, sondern eben sehr konservativ und in dem Fall sehr, sehr konservativ sein können und nicht mal die Notlagenklausel mehr richtig zum Leben bringen.
Jetzt bist du natürlich ein bisschen getrübt in deinem Urteil wegen der verlorenen 60 Milliarden. Ja, aber die Frage ist ja,
die Regierung hat mich ja schnell bezahlt, aber es ist ganz lustige Anekdote. Ja. Ich musste ganz genau abrechnen und es kam dann zurück. Wir müssen da jetzt sehr genau schauen mit den Fahrtkosten. Also es war schon ganz interessant. Nicht, dass der Rechnungshof dann am Ende noch diese paar Euro mumiert. Aber ich habe mein Geld bekommen, ich kann sie alle beruhigen, ist okay.
Okay, jetzt sind wir natürlich auf der Bewertungsebene. Aber was ist das größere Problem, die Formulierung im Grundgesetz oder die Auslegung des Verfassungsgerichts?
Beides ist ein Problem. In dem Fall ist es aber zunächst einmal, glaube ich, die normative Ebene selbst, die eben dem Parlament Dinge entzieht, die eigentlich ins Parlament gehören. Und wenn ich jetzt als Verfassungshistoriker, der ich auch bin, nochmal darauf hinweisen darf, Parlamente sind entstanden aus dem Steuerbewilligungsrecht der Stände. Die Idee, dass die Finanzierung fundamentale Frage der gesamten Bevölkerung sein muss, ist die Idee, die hinter Parlamenten an sich steht. Und mit der Schuldenbremse nehmen wir jetzt einen fundamentalen Teil desselben raus aus dem Parlament und überantworten es der Kompetenz eines Gerichts, die Reichweite dieser Norm am Ende auszulegen. Hinzu kommt, dass wir mit der Frage der Finanzierung eine volkswirtschaftliche Frage hier ja normativ verbindlich regeln, die wir dann nicht also einfach abschaffen oder ändern können, wie wir gerade sehen, die aber selbst einem Paradigma folgt, das zunehmend in der Volkswirtschaft nicht mehr geglaubt wird. Also wir haben sozusagen hier ein klassisches Paradigma der neoliberalen Epoche, quasi normativ fundiert und festgenagelt in unserer Verfassung. Und in der Volkswirtschaft selbst passiert mittlerweile aber sehr viel. Wir gehen wieder stärker in die, ich sag mal jetzt ganz plakativ, in die keynesianische Zeit ein bisschen stärker zurück, die also sehr viel pragmatischer auf Staatsverschuldung schaut, können das aber politisch gar nicht, wir können uns dafür gar nicht politisch entscheiden, wenn sie das wollen. Weil die Schuldenbremse ist nicht. Es bleibt dabei.
Ist interessant, weil die Diskussion ja wahrscheinlich auch nur zu erklären ist vor dem jeweiligen zeithistorischen Hintergrund.
Absolut.
Die hieß das Rogoff-Regel, sozusagen der Harvard-Ökonom, der gesagt hat, ab welcher sozusagen Staatsschuldenquote es problematisch wird volkswirtschaftlich. Die entpuppte sich dann am Ende als nicht so wunderbar haltbar, aber die ist sozusagen eingeflossen in diese Diskussion. Also das macht nochmal ganz gut deutlich, dass so eine verfassungsrechtliche Diskussion zeitgebunden und kontextgebunden ist. Und vor allen Dingen, was ich nochmal interessant finde hierbei, ist jetzt bei der Schuldenbremse nicht anders als bei anderen Normen, die wir im Grundgesetz haben. Wir haben ja diese Supermajority-Anforderung für die Änderung der Verfassung. Ja. Und das ist jetzt in Zeiten, in denen wir sozusagen mehrheitsschaffende Probleme in Parlamenten haben, ja eigentlich doppelt problematisch, weil wir haben sozusagen jetzt verankerte Verfassungsnormen, die wir nur mit 2/3 Mehrheit ändern können. Und durch die Zersplitterung und Fragmentierung der Parteiensysteme wird es sozusagen immer schwieriger, solche verfassungsändernden Mehrheiten eigentlich hinzubekommen. Das heißt, so eine Regelung steht da jetzt eigentlich ziemlich lange und ziemlich ewig vermutlich drin.
Wir sind da noch ganz gut insofern, als dass diese Supermajority relativ klein ist verglichen mit anderen Verfassungen. Also die amerikanische Verfassung ist praktisch nicht mehr änderbar, gar nicht mehr. Wir haben da 2/3 Mehrheiten im Kongress und 3/4 der Mitgliedstaaten, also der Gliedstaaten, die das ratifizieren müssen, ist ausgeschlossen. Die können amerikanische Verfassung nicht ändern.
Weißt du aus dem Stand, wie lange die längste gedauert hat in den
USA? Die dauern noch an.
Also es gibt auch welche, die laufen,
die laufen 70 Jahre. Jahrzehnte dauern die einfach an und irgendwann stellt einfach, oh, Virginia hat gerade ratifiziert, oh, wir haben so. Also, aber das passiert jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir werden praktisch keine Verfassungsänderung als Option haben. Bei einer Verfassung, die eigentlich änderungsbedürftig wäre, wie eigentlich relativ unbestritten in der Theorie, und einem Supreme Court, der die Verfassung auch noch historisch auslegt, also sie auch noch versteinert auslegt und damit quasi jeden Wandel irgendwie erschwert. Das ist ein großes Problem. Verfassungstheoretisch können wir nochmal eine neue Veranstaltung vielleicht zu machen. Aber bei der Schuldenbremse noch ein Satz dazu. Die ist eben 2009 ins Grundgesetz aufgenommen worden. Unmittelbarer Nachklang nach der Finanzkrise und Eurokrise. Heißt, es gab eine wahnsinnig überzogene Phobie vor jeglicher Form von Staatsverschuldung. Überall lauerte quasi der Schuldentod. Ja, und dieses Momentum wurde genutzt von den Befürwortern der Schuldenbremse, um nach Griechenland zu sagen, seht ihr, oh, guckt euch das an. Und alle waren plötzlich, die gesamte Politik ist eingeknickt und gesagt, ja gut, dann schreiben wir uns mal selber rein, dass wir das auf keinen Fall wollen. Dann kam 2010, 11, 12, 13 Wirtschaftsausschwung. Kein Mensch sprach von der Schuldenbremse, weil wir plötzlich die schwarze Null ökonomisch sinnlos gefahren haben. Das heißt, die Schuldenbremse spielte überhaupt keine Rolle. Gar keine Rolle. Sie musste sich an keiner Stelle bewähren. Und 2022, jetzt, ist das erste Mal, dass die Schuldenbremse überhaupt zieht. Weil sozusagen jetzt ein Problem aufkommt. Und sofort merken wir, was sie angerichtet hat. Im Hinblick auf den politischen Diskurs.
Ja, oder in der anderen Auslegung zu sagen, das ist ja auch ein Argument der Befürworter der Schuldenbremse, sagen, ja, sie muss sich ja erst in der Krise bewähren
und jetzt
bewährt sie sich ja.
Genau, sie muss sich jetzt zum ersten Mal überhaupt bewähren. Okay. Aber es ist eben etwas fragwürdig zu verweisen, steht doch schon seit 10 Jahren im Grundgesetz oder mittlerweile seit 15 Jahren. Ja, sie hat noch nicht einen einzigen Anwendungsfall. Die Notlage haben wir von 2009 bis 2021 nicht ein einziges Mal gezogen. Dann kam Corona und dann kam Ukraine und dann kam der 15. November 2023, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, meine Damen und Herren, da seitdem ziehen wir sie nicht mehr. Ja? Also seitdem ist praktisch alles aus. Und wir diskutieren in Parlamenten, ich bin ganz über ganz vielen Anhörungen als Sachverständiger in Landtagen, und alle Länder, für die trifft es, ist noch viel schlimmer für die Länder, ist viel noch schlimmer für die Länder, weil die Länder unmittelbar an diese Schuldenbremsenregelung durch eine Konstruktion gebunden sind, ist viel schlimmer, die knapsen sozusagen alle und überlegen, wie können wir es hinkriegen, dass wir irgendwie Theater finanzieren, weil uns das Geld wegbricht in der Krise. Die Länder haben aber gar keine Steuererhebungsmöglichkeiten, sind praktisch vollständig abhängig von der Gesetzgebung des Bundes und haben keinerlei Aufnahmefähigkeit für Shortschulden. Das heißt, die sind praktisch völlig am Ende finanziell. Und das Ganze wird jetzt noch so weitergehen, bis dann wahrscheinlich die Union an die Macht kommt und sie dann als in einem ersten Schritt ändern wird.
Und wenn wir das jetzt noch weiter durchdeklinieren, wir sind in Oberhausen, ne? Die Kommune kann ein besonderes Liedchen davon singen. Auch wenn du noch lieber über die Schuldenbremse sprichst, kommen wir nochmal zum Verfassungsgericht, denn dazu haben wir auch
Artikel... Das überschneidet sich ja, ist ja ganz schön eigentlich.
Artikel 94 gehört, weil eine Diskussion, die wir in der politischen Auseinandersetzung jetzt auch haben, ist, wir müssen sozusagen das Verfassungsgericht verfassungsfest machen, bevor die Demokratiefeinde die Verfassungsgerichte, weil das haben sie ja mutmaßlich woanders schon getan, als erste rasieren, wenn sie an die Macht kommen. Also gibt es die Frage, ist das, was da doch relativ dürre Regelungen in Artikel 94 ist zum Verfassungsgericht, den Bedarf, daran wirklich rumzuändern? Was spricht aus deiner Sicht trotz der Erfahrung mit der Schuldenbremse vielleicht dafür, diese Diskussion weiterzuführen und Artikel 94 zu ändern?
Also ich bin ein großer Befürworter dieses Kompromisses, der jetzt gefunden ist. Wenn man in Artikel 94 hineinschaut, stellt man fest, da steht wirklich fast nichts drin über das Verfassungsgericht. Da steht nicht die Größe drin, wie viele Richterinnen und Richter es gibt. Da steht nur sehr rudimentär was über die Wahl drin. Da steht nicht drin, wie viele Senate es gibt. Da steht wenig drin über Zuständigkeiten, konkret auf die Verteilung der Senate und so weiter. Und das sind jetzt Dinge, die man in das Grundgesetz reinschreiben will. Da hat die Union jetzt auch mitgemacht. Es gibt einen Kompromiss, der also viele dieser Dinge auf die Verfassungsebene hebt, damit das nicht dem, du hast es vorgelesen, das Übrige regelt ein einfaches Bundesgesetz, nicht der einfache Gesetzgeber, der ja vielleicht mal ein populistischer oder wie auch immer dem Gericht nicht sonderlich positiv zugeneigter sein könnte, das einfach abschaffen kann, sondern braucht man eben auch eine Zweidrittelmehrheit. Ich bin ein großer Freund, obwohl ich jetzt ja vielleicht gerade ein bisschen kritisch gegenüber dem Verfassungsgericht klang, bin ich auch. Also ich glaube nicht, dass das eine sakrosankte Institution ist, sondern die hat auch
gute und schlechte Urteile, viele gute Urteile, gerade im Grundrechtsbereich, fantastische Urteile bei den Grundrechten. Ich habe es vorhin erwähnt, zu Artikel 3 der Gleichberechtigung, wirklich fundamental bedeutende Urteile für die Gesellschaft, für die Liberalisierung der Gesellschaft getroffen. Aber im Staatsorganisationsrechtlichen bin ich manchmal skeptisch, ob es so clever ist, ein Gericht zu haben, das so stark intervenieren kann, dass wir praktisch jede Debatte, übrigens jetzt auch die Asyldebatte, praktisch nur rechtlich führen und nicht mehr politisch, was wollen wir eigentlich. Das scheint mir sozusagen ein bisschen gekippt zu sein. Trotzdem ist die Institution als solche wichtig, bedeutend, und für das Funktionieren einer demokratischen Verfassungsordnung, die auch eingehegt ist, essentiell. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir es schützen, das Verfassungsgericht, und es jedenfalls nicht so leicht machen, es abzuschaffen. Aber am Ende, das sage ich auch noch gesagt, wir machen den letzten Block ja auch noch zur Wehrhaftigkeit, Verfassung hängt schon davon ab, dass wir sie wollen. Und wenn man sie nicht mehr will, dann nützen uns auch zwei Drittel Mehrheiten nichts. Mhm.
Den ersten Artikel in dem Reigen der drei war jetzt noch 38, ja. Wahlrecht. Auch der ist eigentlich ziemlich kurz. Er hat die Wahlrechtsgrundsätze, dann gibt es was zum Alter, aktives, passives Wahlrecht und dann kommt auch dieser Satz, Näheres regelt ein Bundesgesetz. Haben wir jetzt in den letzten Legislaturperioden ja häufiger erlebt. Also wir haben ganz viele Wahlrechtsänderungen und angekommen ist es bei dieser Frage der Streitfälle, Grundmandatsklausel, wird die wegfallen, wird sie nicht wegfallen, Wirksamkeit von Direktmandaten, Verhältnis, Listen und so weiter. Das ist sozusagen die Diskussion, die da geführt worden ist. Würdest du hier dich auf die Seite des Verfassungsgerichts in der Rechtsprechung stellen, dass das ein sinnvolles Urteil ist? Weil die letzte Begründung hat sich mir jetzt ehrlich gesagt aus politikwissenschaftlicher Sicht nicht erschlossen. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Idee der Grundmandatsklausel so eine Art Lex CSU, die sagt, ja, ihr habt ja eine Fraktionsgemeinschaft, die CDU und die CSU. Und weil das so ist, deswegen darf das eigentlich nicht so sein. Die Linke hat gar keine Rolle gespielt in meiner Interpretation des Urteils. Das scheint mir irgendwie eher so die halbgare Liga zu sein, als recht vor dem Lichte der Diskussion eigentlich auch schon 49, weil jedenfalls wäre das so meine Interpretation, der 38er so kurz und knapp ist, weil man sich damals schon nicht einigen konnte, was für eine Art von Wahlrecht wir eigentlich wollten. Die einen haben gesagt Verhältniswahl, die anderen haben gesagt Mehrheitswahl und dann hat man sich irgendwie geeinigt bei personalisiertem Verhältniswahlrecht. Beide konnten irgendwie gesichtswahrend was lesen und die Diskussion ist doch eigentlich genau die gleiche noch. Ja? Die SPD sagt, eigentlich müssen wir das mit den Listen durchziehen, die Union sagt, nee, wir hängen an unseren direkt gewählten Abgeordneten. Also eigentlich ist das doch der Widerstreit Verhältniswahl, Mehrheitswahl in einer neu gekleideten Diskussion mit einem Verfassungsgericht, mit einer eigentümlichen Rolle des Schiedsrichters.
Ja, das stimmt. Der Artikel 38 enthält zum Wahlrecht interessanterweise wenig, dem fundamentalen Umschaltrecht für die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Wie setzt sich der Wille des Volkes im Parlament um? Das ist ja das, was das Wahlrecht macht. Das ist eine Schaltstelle, die man gar nicht in ihrer Bedeutung betonen kann, wenn man so will. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat nur 5 Wahlgrundsätze zur Verfügung. Frei, gleich, geheim, unmittelbar und allgemein. Das müssen die Wahlen sein. Aber das Verfassungsgericht denkt sich aus, was heißt frei, was heißt gleich, was heißt geheim, was heißt unmittelbar und was heißt allgemein. Und das denkt es sich eben aus anhand Hilfe von uns, Staatsrechtlern, aus der Geschichte und überlegt sich dann, was heißt das eigentlich genau? Und baut dann aus diesen Worten ein Konstrukt, das immer größer und immer länger wird. Wir haben mittlerweile 160 Bände Verfassungsgerichtsentscheidung, wird immer weiter und stärker ausziseliert. Das ist übrigens ein Verfahren, was eben auch hochgradig problematisch ist auf Dauer, weil dadurch sozusagen jede Entscheidung sich auf die nächste setzt und immer mehr in die Verfassung kommt, weil jede Entscheidung irgendwas Neues dazu packt, was irgendwie dann weiter gilt. Sie wissen vielleicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja wahnsinnig kompliziert vom Verfassungsgericht Vorgaben erhält, wie er ausgestaltet sein muss. Große Teile davon teile ich zum Rundfunk, aber es gibt nur ein Wort zum Rundfunk im Grundgesetz. Rundfunk. Mehr steht da nicht drin. Es steht nur drin, Rundfunk. Und daraus entwickelt das Verfassungsgericht ein wahnsinnig komplexes Gebilde.
Inklusive der Antwort auf die Frage, ob die Nachkommastelle beim Rundfunkbeitrag jetzt 17 oder 34 Cent ist.
Einschließlich Nachkommastelle des Rundfunkbeitrages und Unabhängigkeit, Größe, Anzahl der Programme und wie viele Pluralismus muss sein in den Gremien. Das haben die alles, man muss es so sagen, sich ausgedacht. In dem Fall ist es gut ausgegangen, aber sie denken sich manche Sachen auch aus, die nicht so gut ausgehen. Also gut, Artikel 38. Bei Artikel 38 ist interessant, dass das Verfassungsgericht natürlich sich in historischer Sicht immer bewusst war, dass das bedeutend ist und deswegen auch viel Spielraum gelassen hat, das muss man schon sagen. Ja? Also dem Parlament viel Raum gelassen hat. Und jetzt war eine Situation eingetreten, bei der die Ampel wirklich Mist gebaut hat. Und das sagt die Ampel auch selber. In der letzten Sekunde ist nämlich die Grundmandatsklausel gestrichen worden. In der letzten Sekunde der Beratung. Und das bedeutete, dass möglicherweise CSU nicht einziehen und die Linke nicht einziehen. Und das wäre rechtlich aber völlig unproblematisch gewesen.
wenn das Wahlrecht so, wie die Ampel es beschlossen hat, 1949 beschlossen worden wäre, wäre niemand auf die Idee gekommen, dass da irgendwas mit los ist. Das ist ein wunderbar klassisches Verhältniswahlrecht, mehr oder weniger, mit ein paar klitzekleinen Ausnahmen. Nun war aber eben die Auslegung der Verfassung nicht frei von den Pfadabhängigkeiten und von den Umständen. Ich habe es vorhin angedeutet. Und das Verfassungsgericht, wenn sie das legitimiert hätte, was hier passiert ist, was rechtlich gut begründbar gewesen, sogar überzeugender gewesen wäre, dann hätte es eine Staatskrise riskiert. Denn wenn 2025 die CSU alle Direktmandate in Bayern gewinnt und trotzdem nicht in den Bundestag eingezogen wäre, dann wäre Game Over. Also dann will ich gar nicht wissen, was der Söder macht. Ja? Dann geht er nach Berlin, aber aus anderen Gründen. Ja?
Dann schickt er die bayerische Grenzpolizei.
Das heißt, das Verfassungsgericht war in so einem typischen Dilemma, weshalb ich meinen Studierenden oft sage, manchmal sind Entscheidungen des Verfassungsgerichts dogmatisch gar nicht so toll. Denn manchmal kommen Studierende nach einer Besprechung, die ich mache mit denen, zu mir und sagen, ja, aber da wäre ich jetzt ja nie drauf gekommen. Und meine Antwort ist dann meistens, ja, Gott sei Dank. Denn das ist ja dogmatisch Hanebüchen. Ja? Aber ein Verfassungsgericht muss eben die politische Realität mit einbeziehen. Das kann man gut oder schlecht finden. Und sie machen das nicht ab. Also sie sagen nicht, aus politischen Gründen mache ich jetzt aber so. Sondern sie kleiden das natürlich in normative Argumente in eine Rechtssprache und verdecken das. Aber ein Gericht muss das tun. Es kann nicht anders. Ich will ein kleines Beispiel, ich darf ein kleines Beispiel geben, was so typisch ist. Andreas Voskuhle, ehemaliger Verfassungsgerichtspräsident, hat, bevor er Verfassungsgerichtspräsident war, den Artikel 93 kommentiert. Da ist die Wahl der Richterinnen und Richter und 94 geregelt, ja, ganz wenig. Und hat gesagt, so wie die Wahl aktuell läuft, ist sie verfassungswidrig. Es gab nämlich im Bundestag einen Wahlausschuss und der hat die Wahl vorgenommen. Und eigentlich steht im Grundgesetz drin, das muss der Bundestag als Ganzes machen. Und es war aber schon immer so, dass ein Wahlausschuss das gemacht hat. So, hat also in seinem Kommentar geschrieben, das ist verfassungswidrig, es geht nicht. Als er Verfassungsgerichtspräsident war, kam genau diese Frage dann zu ihm in seinen Senat. Und er musste entscheiden, ist denn jetzt diese Wahl verfassungsgemäß? So, und natürlich weiß jeder, was er denkt. Und natürlich weiß er auch, was richtig ist, nämlich das ist verfassungswidrig. Wenn er aber gesagt hätte, das ist verfassungswidrig, hätte er nichts anderes getan, als sämtliche Entscheidungen in der Geschichte des Verfassungsgerichts als nicht demokratisch legitimierte und damit nicht gültige Entscheidungen gebrandmarkt. Ist natürlich eine abwegige Vorstellung. Also hat er im Zweiten Senat gesagt, ja klar, ist das verfassungsgemäß. Passt. Hat aber gleichzeitig natürlich im Hintergrund so ein bisschen interveniert und dann gesagt, denkt nochmal drüber nach, das vielleicht mal zu ändern. Ist mittlerweile geändert worden, aber natürlich hat ein Gericht und Gott sei Dank hat Andreas Voskuhle an der Stelle mit seinem Senat natürlich zusammen die richtige Entscheidung getroffen und nicht auf Dogmatik beharrt, die am Ende den Staat zerstört. Und das muss ein Gericht immer tun. Und manchmal machen sie es besser, manchmal machen sie es schlechter. Aber dadurch werden Entscheidungen manchmal dogmatisch nicht sauber, dafür aber im Ergebnis besser. Und ich glaube, es ist die Entscheidung selbst, dass hier gesagt wurde, die Grundmandatsklausel muss wahrscheinlich wieder her, beziehungsweise wir riskieren nicht, dass die CSU rausfliegt. Vom Ergebnis her richtig, auch wenn ich kein CSU-Wähler bin. Aber dogmatisch überzeugt sie mich auch gar nicht. Und man hätte es auch anders machen können.
Okay, so spätestens jetzt ist die Festlichkeit verflogen im Saal, das ist wunderbar, aber damit wir die Kurve noch kriegen und dem theatralen Auftrag auch gerecht werden, fünfter Akt, wir müssen noch über die Ewigkeit sprechen. Ja, also was ist Ewigkeit? Jetzt kommen wir zu den fundamentalen Fragen ganz am Ende, Gott sei Dank noch. Eine Formulierung, die wir immer gelesen haben, ist, Bonn ist nicht Weimar und jetzt ist Berlin nicht Weimar. Ja, genau. Und die andere Frage ist sozusagen, wie wehrhaft ist die Demokratie? Und wie lange dauert eigentlich die Ewigkeit? Hier haben wir wieder drei Artikel im Angebot.
Artikel 140. Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Artikel 20 Absatz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Absatz 3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Artikel 79 Absatz 3. Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
Herzlichen Dank. Ich spieße mal zwei auf und schmeiße das zu. Die Frage ist, womit wir beginnen wollen. Der letzte Punkt ist sehr interessant, weil es eine politische Diskussion auch immer wieder über Föderalismus gibt. Auch einer, der sich ja eigentlich über die 75 Jahre zieht, so gebracht auf den sozusagen die Formel des unitarischen Bundesstaates. Also alle wollen Föderalismus, aber nur, wenn alle Länder das Gleiche machen. Und dann haben wir so die Forderung, das ist doch überlebt, was soll das hier? Und dann dieser Vergleich mit dem Saarland immer, ne, können wir doch auflösen, machen wir jetzt mal ein paar große Länder, alle so à la Nordrhein-Westfalen. Da würde man jetzt sagen, 79,3 macht's schwer. Die andere Sache, die interessant ist, ich weiß nicht, ob Ihnen sozusagen die Referenz aufgefallen ist, aber wir haben bei Artikel 140 aufgespießt, das mit Weimar hier, da steht drin, also da gelten einfach Artikel der Weimarer Reichsverfassung gelten einfach fort. Warum eigentlich? Hatten die keine Zeit mehr, keine Lust mehr oder warum? Und sollen wir mit der Weimarer Reichsverfassung mal anfangen? Was ist die Besonderheit, worum geht's denn da überhaupt?
Ja, also tatsächlich ist das ganz interessant. Das heißt, wir müssen, wenn man den Rechtstext sich anschaut, immer gibt es immer so ein bisschen kleingedruckt, bei mir ist es auch dann etwas kleiner gedruckt, nämlich diese Normen aus der Weimarer Reichsverfassung, die ja ganz normal gelten. Sie sind inkorporiertes Verfassungsrecht, wie wir das nennen. Und das sind die sogenannten staatskirchenrechtlichen Bestimmungen, also das Verhältnis Staat-Kirche. Das war hoch umstritten 1949 im Parlamentarischen Rat, wie man sich natürlich vorstellen kann. Damals war eine ganz andere Zeit. Wir hatten, glaube ich, 90% Mitgliedschaft der Bevölkerung in einer der beiden großen Kirchen. Also es war, wir haben vor kurzem ja die 50%-Marke unterschritten, seitdem geht es ja sozusagen zurück.
Jetzt hat der ADAC mehr Mitglieder als die katholische und die evangelische Kirche zusammen.
Für manche ist das ja auch ein religiöser Club, insofern ist das ja, passt das ja auch. Aber tatsächlich war es also so, dass diese Frage, wie soll das Verhältnis vom Staat zu den Religionen eigentlich geregelt werden, hoch umstritten war. Und hat man sich auf diesen Kompromiss geeinigt? Guck mal, da war doch nicht alles schlecht in der Weimarer Verfassung. Und das war auch tatsächlich jedenfalls ein Kompromiss, der damals schon gefunden war. Und man ging ja damals auch davon aus und hoffte ja auch, dass die Wiedervereinigung vielleicht ein bisschen schneller kommt, als sie dann kam. Und hat gesagt, naja, für die Zeit bis zur Wiedervereinigung können wir das doch eigentlich, bevor wir jetzt uns hier völlig zerfleischen und an dem Punkt dann keine Einigung finden, lass uns doch einfach sozusagen das so machen. Das zeigt auch irgendwie, dass es so ein bisschen als Übergang gedacht ist. Es ist halt bis heute da drin. Und da finden sich ganz interessante Regelungen, den Sonntagsschutz zum Beispiel. Ja, es wird ja immer wieder gefragt, warum ist denn eigentlich der Sonntag bei uns immer noch so heilig, in Anführungsstrichen? Weil der Sonntag und die gesetzlichen Feiertage unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Das heißt also, eine 7-Tage-Woche wäre gar nicht möglich, weil das Grundgesetz tatsächlich sagt, geht nicht. Mittlerweile säkularisieren wir diesen Artikel und sagen, das ist Arbeitnehmerschutz, der sich da manifestiert. Früher war es aber ganz klar natürlich religiös fundiert. Und wir haben da zum Beispiel auch die Staatsleistungen drin. Das finde ich ganz interessant. Die Kirchen, die katholische Kirche und die evangelische Kirche bekommen Entschädigungsleistungen vom Staat für Enteignungen, die vorgefallen sind. Weiß jemand, wann die Enteignungen vorgefallen sind? Weiß es jemand? Bitte? Fast 100 Jahre vorher, 1803. Das ist der Reichsdeputationshauptschluss gewesen, nachdem Napoleon große Teile des westlichen Deutschlands erobert hatte und das Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das damals noch bestand, zu großen Teilen dann säkularisiert und mediatisiert werden musste, wurden die rechtsrheinischen Gebiete entschädigt, die linksrheinischen Gebiete durch rechtsrheinische Gebiete entschädigt, insbesondere die kirchlichen Gebiete wurden sozusagen da enteignet. Und seitdem zahlen wir Entschädigung in Form von Staatsleistungen. Und das ist auch im Grundgesetz noch so, ist in Weimar noch so. Und weiß jemand eine Frage noch, wie viele Tausend, Hunderttausende, wie viel ist das pro Jahr? Haben Sie eine Idee? Was zahlt der Steuerzahler? Ich mache jetzt mal den Lindner für Sie. Ne? Was zahlt der Steuerzahler jedes Jahr an die an die Kirchen? Schätzen Sie mal irgendeine Zahl. Nee, das ist ja die Kirche, das kriegen die Kirchen
das gibt's
auch
noch. On top.
Das kriegen die ja von Ihnen noch, sozusagen direkt. Ja? Nee, also den Kirchen geht's jetzt nicht ganz so schlecht. Die kriegen auch noch vom Staat direkt was überwiesen, diese Entschädigungsleistung. Was schätzen Sie? Sagen Sie mal eine Zahl, irgendeine Zahl. Sie können völlig daneben. Nee, einfach eine, ich will eine absolute Zahl. Wie viel? Ja, das ist ein bisschen wenig. Es sind 650 Millionen tatsächlich pro Jahr, die Kirchen bekommen. Und diese Staatsleistungen sollen eigentlich seit 1949 abgelöst werden. Also endgültig soll eine Einigung gefunden werden, damit es nicht mehr passiert. Seit 1949
ist diese Regelung unangetastet und der Staat zahlt. Im Koalitionsvertrag ist jetzt drin, es wird auch angegangen, eine erste Einigung wurde versucht, aber im Augenblick hat die Ampel vorgeblich
andere Probleme
zu tun.
Ja. In der Tat. Also ist jetzt ein wunderbares Beispiel, ne, wie der sozusagen die in dem Sinne die wirklich die Weimarer Reichsverfassung textgleich Teil des Grundgesetzes
geworden ist. Ja, und Napoleon, wenn man so will. Napoleon ist Teil quasi, wenn man so will, unserer Verfassung, jedenfalls die Auswirkung von Napoleon.
Genau. So, jetzt sind wir spätestens bei der Ewigkeit angekommen, fast bei der Ewigkeit und vor allem damit die Veranstaltung nicht ewig dauert, müssen wir jetzt noch mal ganz kurz die Ewigkeitsklausel auseinandernehmen. 79.3 mit dem Verweis, was sozusagen nicht geändert werden kann. Ist das, also das firmiert ja oft sozusagen unter diesem Großbegriff der wehrhaften Demokratie, also wir schützen sozusagen die Demokratie vor sich selber oder vor den Verfassungsfeinden, wirkungsmächtige, relevante Figur des Grundgesetzes oder ritualisierte, symbolhafte, sprachliche Figur ohne politische Relevanz?
Nee, ich würde tatsächlich sagen, dass das eine der innovativen, nicht Erfindungen, es gab ähnliche Ewigkeitsklauseln schon in der Verfassungsgeschichte der Welt hier und da schon, aber es war im Grunde für die deutsche Verfassung eine wirklich fundamentale Neuerfindung, dass diese Ewigkeitsklausel wirklich sehr erfolgreich ist und der Grund, warum das Grundgesetz verdoppelt werden konnte, aber sich eigentlich nicht geändert hat. Also, weil die fundamentalen Grundsätze der Menschenwürde und, du hast es genau richtig vorgelesen, ich habe sehr genau geguckt, weil manchmal lesen Leute unbewusst bis, 1 bis 20. Ja? Nein, es ist und 20, also die Staatsstrukturprinzipien, diese sind tatsächlich unveränderlich. Und das heißt, jede Änderung des Grundgesetzes muss etwa auch mit dem Demokratieprinzip vereinbar sein. Wir können also ins Grundgesetz nicht reinschreiben, was wir wollen, sondern am Ende könnte dann das Verfassungsgericht sagen, das ist sogenanntes verfassungswidriges Verfassungsrecht. Und das hat es auch schon gegeben, beim großen Lauschangriff beispielsweise, Artikel 13.7. Der ist dann verfassungswidrig erklärt worden, weil die Abhörmöglichkeiten, die da geschaffen wurden, über das hinausgingen, was das Rechtsstaatsprinzip zuließ. Ja, das ist natürlich wieder ein Einfallstor für Verfassungsgerichtsrechtsprechung, ja. Denn was Demokratie ist, sagt das Verfassungsgericht am Ende. Und es hat das in sehr, sehr vielen Bänden getan, was es sich da so alles drunter vorstellt. Und nicht alles ist unbedingt überzeugend. Auch was Menschenwürde ist, sagt das Bundesverfassungsgericht am Ende. Und auch da ist es in letzter Zeit aus meiner Sicht eher zu extensiv. Denn das, was es unter die Menschenwürde packt und das, was es unter das Demokratieprinzip packt, das ist dem demokratischen Raum, dem parlamentarischen Raum für immer entzogen. Denn da kann nicht mal eine Grundgesetzänderung dran. Interessanterweise kann nur das Verfassungsgericht selber seine Rechtsprechung ändern. Das heißt, die haben da immer noch den Griff drauf. Aber Beispiel, Abschuss von Flugzeugen. Wir haben ja gerade jetzt nicht gefeiert, das Gottes Willen. Also wir haben ja gerade den Tag des 9. September hinter uns, des 11. September, 9-11, wo ja die Terroranschläge in den USA ganz schrecklich und so weiter. Und als in der Konsequenz wurde in Deutschland das Luftsicherheitsgesetz erlassen, das 2005 dann verhandelt wurde vom Bundesverfassungsgericht, wo die Möglichkeit drin stand, dass das Militär ein solches Flugzeug abschießen kann, wenn alles andere ausgeschöpft ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat in dem Fall entschieden, das geht nicht, Verstoß gegen die Menschenwürde, weil die Menschen, so wie es gesagt hat, zum Zweck staatlichen Handelns gemacht werden. Ich halte die Entscheidung für schlicht falsch, ehrlich gesagt. Es geht nicht um Menschenwürde, es geht um Leben. Aber das sei dann dahingestellt. Wir können über diese Frage also in Zukunft nicht mal mehr diskutieren. Weil es die Menschenwürde, es ist ein Verstoß, Ende, Game over. Der politische Raum hat das nicht mehr zu verhandeln, das ist vorbei. Ja? Unabhängig davon, wie das in der Praxis laufen würde, ich glaube, in der Praxis würde so ein Flugzeug abgeschossen werden und wir würden hinterher drüber nachdenken, was damit passiert, halte ich das auch wieder für eine zu extensive Auslegung dessen, was ich eigentlich gern politisch verhandelt wissen möchte. Nicht, weil ich die Entscheidung gut, die Lösung gut oder schlecht finde, sondern weil es darum geht, möchte ich, dass Karlsruhe solche fundamentalen Fragen entscheidet oder möchte ich die bei abwählbaren Politikerinnen und Politikern haben? Das ist die entscheidende Frage. Denn das Elternteil möchte ich sehen, dass dann dem Verteidigungsminister, der dann einfach sagt, ja, ich konnte das Flugzeug, das abgestürzt ist, hätte ich zwar theoretisch abschießen können, es ist dann aber leider in ein Stadion gestürzt mit 35.000. Das hätte ich zwar verhindern können, aber ich durfte leider das nicht verhindern. Das möchte ich gerne mal sehen, wie der sich dann da raushangelt aus der Nummer. Ja, das wird deswegen auch nicht passieren. Und deswegen versucht das Verfassungsgericht aus meiner Sicht hier Dinge zu regeln, die rechtlich nicht regelbar sind. Die sind nicht regelbar.
Super, spätestens jetzt haben wir gemerkt, dass Verfassungsrecht politisches Recht ist.
Ja, völlig. Ja.
Dass es vielleicht den Titel ein bisschen anderer Festakt heute lohnt, weil so viel gefeiert haben wir nicht.
Sollten wir aber. Also das vielleicht als Abschluss, wir sollten das wirklich, es ist auch schon ganz gut, das Grundgesetz.
Auf jeden Fall. Trotzdem waren hoffentlich noch ein paar Gedanken dabei zum Weitertreiben. Ich hebe es nochmal hoch, ne, hier zum Nachlesen. Und es soll sogar Länder ohne Verfassung geben.
Es gibt drei. Wenn du sie mir nennen kannst, schenke ich dir noch eins.
Drei? Großbritannien.
Es war jetzt groß, also war jetzt groß hochgepokert.
Hat Israel eine geschriebene Verfassung?
Nein, das ist zweite.
Zwei. Wenn ich Trump wäre, würde ich sagen Venezuela. Aber es ist nicht Venezuela.
Nein. Autoritäre Regime haben immer Verfassung,
ja,
und halten sich nur nie dran. Ja,
die Niederlande?
Na.
Die haben eine?
Neuseeland.
Ah. Okay, gut. Also das, dann lese ich nochmal nach. Steht das auch hier? Das steht nicht hier, aber die Länder...
Zweite Auflage mache ich das
nochmal. Ohne Verfassung. Und die Frage, die Sie bitte für die nächsten 75 Jahre mitnehmen, ist, wie wir eigentlich in 75 Jahren auf die Diskussion jetzt im Grundgesetz gucken.
Da treffen wir uns wieder, ne?
Ja. Genau. Dann wieder. Aber damit das klappt, sollten wir Sie jetzt in guter Verfassung hier entlassen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und vor allen Dingen nochmal tausend Dank an Simon Soraya und an Alex Thiele fürs Mitmachen. Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Thank you.